Fritz. Podcast. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Na, Konz.
Na, Holgi?
Wollen wir die anderen auch reinlassen?
Ja.
Ja, lassen wir die anderen auch rein. Warte mal, wo hab ich den Linus hingelegt? Da ist es. Linus?
Holgi?
Ah, es funktioniert. Super.
Ja,
ja, ich habe irgendwie die falschen Reglerbelegungen. Guten Abend. Hier ist das Chaos Radio 189, ne? 189 im Studio. Konstanze?
Na.
Na. Der Linus?
Hallo.
Und der Nibbler, hast du einen Kopf?
Hallo.
Ah. Ja, inzwischen, ja. Ach, den schäbigen von
den billigen.
Ja, genau. Ach Mensch, ich habe die Unterlegemusik vergessen. Da hatten sich ja einige doch drüber beschwert, dass
nicht immer dabei war, ne?
Dass immer Unterlegmusik läuft. Wollen wir die heute spielen oder wollen wir es lassen?
Na, aber. Ja, damit.
Ich bin ja dagegen, nur wegen der vielen Zuschriften.
Ups. Aber es ist eine ganz schöne Unterlegmusik. Guck mal, der Linus auch am Grooven.
Nein, nein, nein.
Nein?
Linus hat kein Mikro.
Warum ist denn Linus kein... Ach so.
Weil da jetzt die Musik drauf läuft.
Bevor wir ins Thema einsteigen, der Newsflash.
Ja, wir wollten, bevor wir heute über Drosselkomm reden und das funktional kaputte Internet.
Kennt ihr das? Funktional kaputt? Kennt ihr das?
Wollten wir ein bisschen so ein News-Update machen. Denn Linus war für den CCC gleich zweimal im Bundestag und hat versucht, die Politiker zu beraten mit einer, sagen wir mal, durchwachsenem Erfolg. Und will mal ein bisschen berichten über die Anhörung zur DE-Mail. Also, das war wenigstens mal so 5 Minuten Update machen.
Ja, es ging konkret um das E-Government und das E-Justice-Gesetz, zu dem ich einmal im Innenausschuss des Bundestags war und dann einmal im Justizausschuss des Bundestages. Und im Innenausschuss ging es um das, boah, jetzt dieses E-Government-Gesetz. Das heißt eigentlich das Gesetz zur Förderung der elektronischen
Kommunikation,
Verwaltung oder so des Bundes, pipapo.
Wachstumsbeschleunigungsgesetz.
Wachstumsbeschleunigungsgesetz, ja.
Telekom-Wachstumsbeschleunigungsgesetz.
Und da ging es hauptsächlich darum, dass man sagt, okay, man möchte irgendwie diese gesamten Behördenkram und so irgendwie mal in dieses digitale Zeitalter heben. Und aus verschiedenen Gründen haben sie natürlich erkannt, dass so die normale E-Mail da nicht unbedingt das ideale Medium ist. Und schon vor ein paar Jahren, ja, übrigens jetzt stört mich die Hintergrundmusik doch durchaus, ja.
Verdammt, ich habe so schöne Mixe ausgesucht.
Haben Sie sich dann entschieden?
Soll ich ein bisschen lauter machen? Ist dann vielleicht ein bisschen mehr groovier? Ich.
Nee.
Lass doch den Linus mal ausreden.
Entschuldigung, aber wenn ich schon meine Musik nicht hören darf, dann kann ich wenigstens ins Wort fallen.
Also zu den Unzulänglichkeiten der E-Mail gibt es ja schon seit einigen Jahren dann Lösungen, diesen Unzulänglichkeiten zu begegnen, also mangelnde Verschlüsselung der Kommunikation über E-Mail. Dafür haben wir dann E-Mail-Verschlüsselung entwickelt und mangelnde Zuordnung der E-Mail zu ihrem Absender. Der wollte dann das BSI mit einem Vorschlag entgegentreten, dass man sagt, man macht eine D-Mail. Und diese D-Mail ist das gleiche System, nochmal parallel zur E-Mail gebaut, funktioniert aber nicht kompatibel dazu, sondern ist man erfindet die E-Mail einfach nochmal neu.
So eine Insellösung, sowas wie.
Ach so, ich dachte, nein, das wäre eine besonders verschlüsselte E-Mail.
Nee.
Also so, dass ich mit meinem PGP Clicky Bunti, was ich mittlerweile zu Hause auch habe.
Sowas wie MSN Messenger, nur anders.
Da merke ja sogar ich, dass die bescheuert sind.
Also völlig.
Das ist doch total absurd. Wir
erfinden
die
E-Mail nochmal neu. Ja, warum macht man sowas? Also,
Geschäftsmodell?
Es ist natürlich in der Realisierung, wie es jetzt stattgefunden hat, ein Geschäftsmodell für die großen Anbieter.
Außer die Post, die hat da schon keine Lust mehr drauf.
Na, die haben ja auch den E-Postbrief.
Post hat den E-Postbrief und hat jetzt direkt eine Beschwerde gegen das E-Government-Gesetz vor der EU-Kommission angestrengt, weil sie da nicht mit glücklich waren mit dem Weg, den dieses Gesetz gegangen ist. Letztendlich, klar, es ging darum, irgendwie bekämpfen mehrere Makel der E-Mail, unter anderem, dass sie so für eine rechtssichere Kommunikation nicht taugt. Und dass sie kostenlos ist. Das wollen wir natürlich auch nicht mehr, deswegen schreiben wir jetzt einfach mal einen Geldbetrag dran, den so eine D-Mail dann kostet, weil wir wissen ja alle, was nichts kostet, ist auch nichts. Ja? Und deshalb schreiben wir Preis dran und damit ist das dann was.
Haben die schon so eine Preisvorstellung genannt?
Ich meine, das waren 55 Cent oder so. Oder waren das 75 sogar? Ich weiß es gar nicht genau.
Also allein die Klagen, also pro Zustellung, also wurde dann,
Das wird dann auch in Anführungszeichen rechtsverbindlich zugestellt. Also du musst die E-Mail-Postfach, wenn du dir eins zulegst, auch regelmäßig abrufen, weil da sonst irgendwelche Zustellungen von Gericht und so weiter drin liegen können, die dann tatsächlich auch als zugestellt gelten.
So ist es.
Das fühlt sich ein bisschen so an, als wäre in spätestens 10 Jahren, das wäre das Pflicht, dass du das zu deiner Steuernummer dazu bekommst.
Das ist in diesen Gesetzen im Prinzip jetzt schon Pflicht. Das ist im Moment mit dem jetzt gerade beschlossenen E-Government-Gesetz die einzige zulässige Kommunikationsform für so ganzen Kram, was weiß ich, was man an Behördengängen zum Beispiel digital erledigen würde.
So Meldezeugs, Auto, was zum
Beispiel. Gerichtskommunikation.
Gerichtskommunikation dann auch, das war der zweite Teil. Und also mein Hauptkritikpunkt an der D-Mail ist, dass wir keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Das heißt, die D-Mail wird nicht auf meinem Rechner verschlüsselt, so dass nur der Empfänger sie entschlüsseln kann, sondern sie wird von mir verschlüsselt an meinen D-Mail-Provider gesendet. Der macht dann dort einen Virenscan, damit das Ganze auch schön sicher ist.
Also er macht sie nochmal auf, die Mail? Dekodiert?
Er
dekodiert sie, macht einen Virenscan.
Und das betrachten die als sichere Behördenkommunikation? Das ist doch völlig absurd.
Stell dir vor, wenn das im Postwesen der Fall wäre, dann könnte niemand mehr Briefbomben durch die Gegend checken. Zumindest
überleg mal, wie sicher das wäre.
Wahnsinnig sicher. Wenn
die Post dir das Paket aufmachen würde, dann nochmal reingucken.
Mhm. Außer es steht Amazon drauf, weil dann würden die nämlich denken, oh ja, da hat sich ein Buch bestellt.
Naja, der Unterschied ist, dass man ja üblicherweise als Spammer nicht bezahlen möchte. Und die E-Mail ist da ein kostenträchtiger Service. Insofern, wie viel Spam da so kommt, wir werden sehen.
Also man muss natürlich auch irgendwie so einen Mehrwert bieten und irgendwie erklären, warum das sicher ist. Aber nicht nur wird die D-Mail dann erst auf dem Server meines Providers geöffnet und auf Viren untersucht. Nein, dort wird sie dann auch für mich unterschrieben.
Und von deinem Provider?
Von meinem Provider.
Dem gegenüber du dich wie identifizierst?
Ich habe ihm ja beim Eröffnen mal meinen Ausweis gezeigt.
Zum Beispiel deinen neuen Personalausweis.
Ja.
Vielleicht später.
Ich habe ihm ja beim Eröffnen des Kontos meinen Ausweis gezeigt. Ja. Und wenn ich die sichere Anmeldung wähle, dann habe ich ja auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gemacht. Also ich habe eine M-TAN auf mein Mobiltelefon bekommen. Und deswegen kann er ja dann für mich unterschreiben. Ist ja klar, kein Problem.
Ja.
So zumindest die Ansicht der Herren, der anderen Herren Sachverständigen oder einiger der Sachverständigen, die auch dort im Justizausschuss waren.
Was ich nicht verstehe ist, also das sind Sachverständige und selbst ich merke, dass das Unfug ist, was du mir da gerade erzählst.
Das merken die selber auch.
Ach, das merken die selber auch?
Ja, aber deren Kernargumentation ist, naja, wir haben das bisher wir haben bisher Faxe akzeptiert.
Ja.
Und
ja, das war auch die letzten 10 Jahre der Witz an der Sache, ihr Idioten.
Ungefähr, also ich habe das versucht, ein bisschen gewählter zu machen, aber so von der Grundbotschaft.
Darum konnten wir immer so schön unsere Unterschriften scannen, irgendjemandem mailen und der hat dann mal schnell einen Fax geschickt. Ja.
Ja. Aber jetzt unterschreibt die Telekom.
Ja, super.
Und oder also T-Systems beziehungsweise die Deutsche Telekom für Privatanwender.
Die sozusagen dann den 100er, 1000er Pack Vollmachten rumliegen hat und für die Bürger unterschreiben darf. Ja.
Das ist natürlich auch für Hacker jetzt überhaupt ein sehr uninteressantes Angriffsziel.
Ja, völlig.
Ein Server, von dem ich halt potenziell für viele Bundesbürger rechtsverbindliche Kommunikation abwickeln kann.
Zum Beispiel mit dem Grundbuchamt oder was braucht man um großzügig?
Na, Verträge, die in einer bestimmten Rechtsform bedürfen. Ja. Also da wird ein interessantes, lohnendes Ziel.
Also eigentlich sollte man aus Hackersicht das gar nicht verhindern, sondern sich darüber freuen, dass sie ja so ein Hacker-Ermächtigungsgesetz...
Wir haben da aber diese Hacker-Ethik, Nibbler.
Ach so, ja, Mist.
Ah, scheiß drauf, ich gebe den 50er, komm.
Also was heißt jetzt...
So billig, ja.
Im Prinzip heißt das, also ich glaube, meine Theorie zu dem Entstehen ist, dass man sich irgendwann mal im Innenministerium gedacht hat, das wäre eventuell nicht besonders günstig, wenn wir in unserem Land jetzt eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikationsform einführen, wo im Moment der Grad der verschlüsselten E-Mails unter 10% liegt, wenn wir jetzt auf einmal den Leuten sagen, hier habt ihr eine Kommunikationsform, die wir selber nicht abhören können.
Mhm. Glaubst du, dass sie so weit denken? Also glaubst du, das glaubst du nicht
wirklich? Ich könnte mir vorstellen, dass die, also einen anderen Grund gibt es nicht dafür, das so falsch zu machen, obwohl es seit 20 Jahren ja die Verfahren gibt, um verschlüsselte, unsignierte Kommunikation Ende zu Ende ernsthaft durchzuführen.
Ja, was ich eigentlich von meiner Regierung erwarte, ist, dass die mir endlich Plugins für alle gängigen Mail-Programme zur Verfügung stellen.
Ja, aber du hast ja jetzt eine D-Mail. Auch schön.
Das muss ich noch nicht schon mal ausgegeben für andere Dinge.
Da gibt's übrigens, das ist ganz schön, die D-Mail wird dann so über Web gemacht, ne?
Und Freunde von mir haben so ein Ding, mal so ein PIDA heißt das. Ich weiß nicht, ob du da mal drüber gestolpert bist, PIDA.com. Das verschlüsselt im Browser deine Kommunikation und das ist eigentlich ganz gut, glaube ich.
Na, kann man auch chatten das, mit, ne?
Ja, genau, und Identitätsverwaltung und sowas alles. Aber das ist nicht das, was die meinen mit.
Nee. Okay.
Das Problem ist ja auch, dass Browser einfach mal nicht sicher sind. So ist so. Mhm. Also gibt irgendwie regelmäßig da Probleme und wir sind weit davon entfernt, dass man einem Browser auch nur im Entferntesten trauen kann. Und wenn dann in solchen Ausschüssen Leute, also Politiker anfangen zu sagen, ja, wie ist das denn dann, wenn ich aus dem Internetcafé im Urlaub meine E-Mail, du lachst. Du,
ja, das haben die mich ja gefragt.
Lass uns doch mal präzise sagen, wer hat es unter, sozusagen mit welcher Fragestellung eigentlich an dich gerichtet?
Der FDP-Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin hat zu
meinem... Wie alt ist der?
Der
108?
Nee, der wird so alt nicht sein.
Nee, vielleicht so 33 oder 35?
Okay. Ich habe ja dann im Innenausschuss gesagt, Freunde, ihr müsst das Ende zu Ende machen. Dann habt ihr ein ordentliches System hier. Da könnt ihr wirklich mal auch international mit nach vorne treten und sagen, hier, da haben wir was Ordentliches gemacht für unsere Bürger. So.
Ja.
Und dann sagte er, ja, wenn ich jetzt im Urlaub in der Türkei in ein Internetcafé gehe und möchte dann meine D-Mail abholen, wie mache ich das denn dann mit den Zertifikaten, die ich ja dann brauche, um die zu lesen bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?
Er hat das wirklich gefragt.
Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich ihm nicht dazu raten würde, das zu tun.
Selbst ich habe einen separaten Mail-Account, den ich in Internetcafés benutze, damit ich meine normale Kommunikation gar nicht über ein... Wo war das Internetcafé?
Das ist ja völlig egal. Aber Sie haben gesagt, es ist in der Türkei.
Ja, damit ich meine normale Kommunikation, die mir irgendwas bedeutet, gar nicht erst über dieses Internetcafé routen muss.
Also, du willst ja unter keinen Umständen... Ja,
natürlich nicht.
Und dann wurde aber betont, dass das ist das Ziel der D-Mail, ja, dass man das mobil machen kann. Ich finde das ja einen tollen Sprung von, also muss man jetzt mal aus der Perspektive sehen, es ist ja ein toller Sprung von irgendwie 2 Stunden anstehen, um einen verlorenen Führerschein neu zu beantragen, zu in der Türkei im Urlaub seinen Führerschein verlieren und mal flups kurz über D-Mail, über ein Internetcafé neuen Führerschein beantragen. Das zeigt aber halt auch, wer dann da alles Führerscheine für dich beantragen kann.
Genau. Wir machen einfach ein Internetcafé in der Türkei auf, oder?
Aber Manuel
ist das
Höferlein,
kompatibel mit der Hackerethik? Denn?
Manuel Höferlin hat noch einen draufgesetzt, nachdem also Linus das erklärt hat. Also gab er noch so ein bisschen hin und zurück und Nachfragen. War ja Linus ein zweites Mal, diesmal in dem Rechtsausschuss.
Genau, da ging es um
das. Da hat er exakt dieselbe Frage nochmal gestellt.
Nur zu Signaturen,
kann es,
ja.
Kann es sein, dass er diese Frage stellt, damit du antworten kannst? Das ist vollkommen absurd. Also kann es sein, dass er dir da einen roten Teppich ausrollt?
Er stellt mir diese Frage, um mich zu der Aussage zu bewegen, dass ein Ende-zu-Ende verschlüsseltes, sichereres System einen Mehraufwand für den Nutzer bedeutet.
Mhm. Und in einem unsicheren Umfeld genauso wenig funktioniert wie...
Wie alles andere
auch. Okay. So. Naja, die E-Mail würde dann da ja funktionieren, aber es wäre halt nicht sicher. Aber
genau, das
ist ja egal, solange da nichts passiert. Ich glaube, also ich kaufe ein E und möchte lösen. Ding, 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 beratungsresistent.
Ja. Ah.
Also ich habe...
Warum? Habt ihr den mal hinterher recherchiert? Also hat er irgendwie geschäftliche Verbindungen zu denjenigen, die an die E-Mail verdienen werden oder sowas?
Nein, ich glaube, das ist doch schlicht die Koalitionslinie, man will durchbringen. Okay. Diese ja, merkwürdige Totgeburt von der E-Mail, wo ja auch, also die, wenn man die Kunden, die sich da registriert haben, bisher sind ja sehr wenig, es hat nicht wirklich geflogen und jetzt ist halt die Idee, was man in anderer Rechtsgebiete...
Also solange die mich da nicht dazu zwingen, werde ich doch einen Teufel tun, sowas zu benutzen.
Du solltest unter keinen Umständen machen. Also du hast nur Nachteile dadurch. Ja, du hast ein unsicheres Kommunikationsmedium. Ja. Du musst die Scheißdinger abholen und zwar irgendwie alle 3 Tage, weil die gelten als zugestellt. Ja. Und
jemand anders unterzeichnet sie für dich.
Ja. Jemand anders unterschreibt sie für dich, ja. Und du hast natürlich, das habe ich denen ja im Justizausschuss gerade dann versucht zu erklären, wenn mein Account da gehackt wird und jemand da eine Willensbekundung tätigt und per Gesetz steht, das gilt als signiertes Dokument und die Beweislast liegt auf mir, zu zeigen, dass mein Account gehackt wurde. Und als Normalbürger habe ich gar keine Möglichkeit. Das heißt, ich habe da eine automatische Hintertür. Ewig müsste ewig besorgt sein, dass jemand Waschmaschinen kauft oder so.
Im besten Fall,
weil die kannst du, da hast du wenigstens noch ein Rückgaberecht. Also was ist, wenn du irgendwie irgendwas, Immobilien anfängst zu kaufen oder Steuererklärung machen. Ja, ich kann ja dann mal eine Steuererklärung über 1,5 Millionen für dich machen und dann kannst du mal dem Finanzamt nachweisen, dass du nur 150.000 oder 15.000 verdient hast.
Das ist Verkacken im industriellen Maßstab, Wahnsinn. So wie wir es bei Toy Collect schon gesehen haben, und das wird genauso ein Desaster werden.
Ich möchte mal was Positives sagen, weil das hier nicht so negativ anfängt.
Okay,
ja.
Erdbeerkuchen.
Hey, die E-Mail-Anbieter müssen sich zertifizieren lassen.
Ja, und das kostet ein Schweinegeld. Mhm. Und
Moment, Anbieter im Sinne von, also
die ISPs, genau.
Sozusagen dazwischen. Also die Signierer.
Da gibt es irgendwie einen sehr, sehr viele Seiten umfassenden Katalog vom BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und da musst du überall ein grünes Häkchen haben. Und dann darfst du D-Mail-Anbieter sein.
Ja.
Ein Teil dieses Konzeptes wurde jetzt in Reaktion um die Aufregung um D-Mail dann auch mal gezeigt. Da gab's also, das ist ein sehr schöner Artikel, den man da lesen kann auf Heise, wo dann Journalisten eingeladen wurden von der Deutschen Telekom, sich doch mal anzuschauen, wie sicher die D-Mail ist. Und man fing an mit dem hohen Zaun ums Rechenzentrum. Und dann wurde gesagt, wenn man durch diesen Zaun ist, dann muss man nochmal durch 3 Türen. Mit Vereinzelungsschleusen.
Ja, und bring mal einen USB-Stick durch. Die Dinger sind nämlich so groß.
Und vor dem Gebäude kommt dann, also zwischen Zaun und Gebäude, kommen dann nochmal so Perimeterschütze gegen angreifende Bulldozer. Ne, klar. Du hörst ja immer wieder, wie die Hacker mit dem Bulldozer durch den Perimeterschutz brettern.
Geführte Sicherheit über 9000.
Ja. Mindestens.
Was ich so krass finde, ist, ich habe vor 12 oder 13 Jahren habe ich das erste Mal in meinem Leben Chaosradio gemacht. Und es hat sich nichts geändert. Nichts. Das hat sich nichts geändert.
Doch, es hat sich was geändert.
Nein.
Holgi.
Nee, es hat sich nichts geändert. Da sitzen.
Und erklär
genau
mal,
diese Geschichte hätte Linus mir vor 13 Jahren erzählen können, nur mit anderen. Also dann halt nicht mit D-Mail, sondern mit,
da hat sich eine Menge geändert. Das Erste ist, die Parteien haben jetzt alle netzpolitische Sprecher.
Das hat sich geändert.
Ja.
Und wir haben Flatrates.
Und wir haben
Noch.
Wir haben
und wir haben den EPA.
Und wir haben eine aktive Netzöffentlichkeit. Hey.
Mm.
Ja.
Aber was nutzt es, wenn. Was nutzt man? Naja.
Gut, wir wollen mal, glaube ich, die E-Mail abschließen. Wir wollten nur mal aktuell berichten von Linus' Erlebnissen.
Haben die dazu gesagt, wie tief die in die Verwaltung eindringen wollen?
Du kriegst heute nichts mehr, kein E-Government, E-Justice oder sonst was. Vorstoß irgendwo mehr am BMI oder BMJ vorbei, ohne dass D-Mail drin steht. Und das ist einfach eine ganz klare Wirtschaftsförderung, die jetzt stattfindet. Durch was anderes ist so ein Bullshit einfach nicht zu rechtfertigen.
Wir können
was
sie abwählen.
Haben.
Ist doch bald wieder Wahl.
Ja, aber.
Ich meine ja nur. Ja. Okay, wir müssen mal abschließen, Männer. Wir haben nämlich heute eigentlich Drosselkommen als Thema.
Das ist heute so.
Genau,
ja, schon auf dem Weg hierhin.
Ja.
Ich will gar nicht.
Magst du mal die Hotline anrufen?
Was?
Die Hotline anrufen.
Welche Hotline anrufen? Achso, die Hotline anrufen. Ja, ich ruf mal die Hotline an.
Wir reden aber jetzt noch nicht über Drosselkommen. Wir haben noch ein aktuelles Thema.
Echt? Wir haben noch ein Thema?
Ja. Aber ich mach's kürzer, okay?
Dann mach ich wieder die Unterlegmusik an.
Ist okay.
Wir haben noch ein aktuelles Thema?
Ja.
Geduld. Es wartet noch eine Person vor Ihnen.
Tatsächlich, noch ein Thema vor uns.
Ja, denn wir hatten ja gestern eine Urteilsverkündung in Karlsruhe. Gestern ist ja das Urteil zur Anti-Terror-Datei ergangen und wenigstens wollen wir mal kurz darüber berichten. Das Presseecho war ja so ein bisschen geteilt, aber ich will mal wenigstens zusammenfassen, was das Gericht in Karlsruhe eigentlich gesagt hat. Also im Wesentlichen ist erstmal die Message, die Anti-Terror-Datei ist zumindest in Teilen verfassungsgemäß und nur einige Teile wurden als verfassungswidrig gebrandmarkt. Die ist also gerade noch hinnehmbar, wenn man so sagen will, aber mit einigen Einschränkungen. Und die betreffen vor allen Dingen die Menschen, die dort aufgenommen werden dürfen. Das sind ja derzeit so um die 17.000 Personen. Und gerade der Teil, der Kontaktpersonen sind, also Menschen, die nicht direkt verdächtigt werden, irgendwie Terror.
Sondern alle, die dem Bärtigen mal ein Brötchen verkauft haben.
Mhm, oder die Kollegen und die Nachbarn. Da sind sehr viel strengere Regeln aufgenommen worden. Dann hat man neue, oder man hat konkretisiert, wie es mit diesen sogenannten verdeckten Dateien ist. Dann gibt es Grunddaten, die man einsehen kann und Teil von verdeckten Daten, die man nicht unmittelbar abrufen kann. Also sie haben sich tatsächlich sehr kleinteilig um die einzelnen Regelungen im Gesetz gekümmert. Aber es gibt auch ein paar fundamental neue Grundsätze. Nämlich zum einen, dass das BKA eine Art Transparenzbericht machen muss. Und zwar auch einen, der aussagekräftig ist. Das heißt, die müssen darüber berichten, wie häufig auf diese Datei zugegriffen wurde und wie viele Personen darin gespeichert wurde und solche Daten. Immerhin, wir reden hier...
Wem müssen die darüber berichten?
Der Öffentlichkeit.
Der Öffentlichkeit.
Ja, tatsächlich. Okay. Ist
also nicht irgendein geheimer Kontrollausschuss?
Na, auch die Kontrollbehörden wurden gestärkt. Man hat sogar ganz klare Regelungen in dem Urteil, dass die vielen, wir reden hier über ein paar Millionen Transaktionsdaten, also so Logdaten, dass die auch in einer Weise den Behörden zur Verfügung gestellt werden müssen, also den Prüfbehörden, dass die auch verarbeitbar sind, also sprich digital. Und die Landes- und Bundesdatenschutzbehörden dürfen hier zusammenarbeiten, denn in dieser Datei arbeiten ja auch die Ermittlungsbehörden zusammen. Zu dem eigentlichen Knackpunkt, wo sich, glaube ich, viele Leute gewünscht haben, dass da mehr kommt, nämlich zum Trennungsgebot. Da hat das Gericht leider noch nicht die Notbremse gezogen, die sich viele gewünscht haben. Man muss ja sehen, dass die Aufgaben der Geheimdienste und Polizeien sehr unterschiedlich sind. Also die einen sammeln Informationen den ganzen Tag. Wir wissen auch nicht, wieso. Und und die anderen sind natürlich als Ermittlungsbehörden schon auch mal präventiv tätig. Aber im Wesentlichen werden sie ja tätig, um Verbrecher zu fangen oder Verbrechen zu verhindern. Und diese Aufgaben sind natürlich durch die Datei jetzt gemischt. Und da hat zumindest Gericht nicht wirklich eine scharfe Grenze gezogen. Man musste informell trennen, also informationell trennen. Aber ich glaube, viele haben sich doch ein bisschen mehr gewünscht. Mich persönlich hat das Urteil eher enttäuscht, denn die so typische Sicherheitshysterie und auch die das Wording, also die Sprache, die ist ja schon drin, bis hin zur Schutzlücke.
Schutzlücke war das, genau. Es gab einen sehr interessanten Artikel, ich glaube von Kai Biermann war der in der Zeit.
Zeit Online, genau.
Das kann man auch, der ist auch so gut geschrieben, den kann ich auch meinen Eltern zeigen und sie verstehen, was das Problem ist. Und das ist ganz angenehm daran.
Ja, also Thomas Darnstedt hatte auf Spohn auch noch, glaube ich, eine ziemlich kurzfristige, gute Einschätzung. Also ich teile da eher so ein bisschen die Skepsis. Ich glaube, viele hätten sich mehr gewünscht. Und es geht ja auch nicht nur um diese Datei, sondern auch andere Dateien, die nach diesem Vorbild aufgebaut sind. Müssen wir mal sehen. Also mir ist in diesem Urteil viel zu sehr betont, wie sehr diese Sicherheitsideologie auch die Begründung so dominiert. Ja, also Terrorismus sei halt so eine große Gefahr. Dass man dort Einschnitte hinnehmen müsse, aber die Definition, was eigentlich Terror sein soll, also unter welchen Maßgaben man in dieser Datei landen kann, die bleibt halt schwammig. Also war so ein bisschen enttäuschend, aber auch gleichzeitig nicht nur, weil natürlich ein paar harte Grenzen gezogen wurden.
Kannst du nochmal so zusammenfassen, was deine Hauptkritikpunkte an der Antiterror-Datei überhaupt sind?
Also ich glaube, die meisten Kritikpunkte betreffen zum einen die sehr große Anzahl von Menschen. Also ich meine, zu argumentieren, dass wir hier 17.000 Terrorverdächtige hätten, also grenzt ja schon an Realsatire. Dann natürlich die definitorische Frage. Also denn man muss ja legalistisch irgendwie festlegen, was ist Terror, was ist Gewalt, was ist gewaltunterstützendes Verhalten. Und diese Begriffe sind halt nach wie vor sehr schwammig.
Das heißt, das liegt dann wahrscheinlich im Ermessen irgendwelcher Beamter, oder?
Richtig, das ist eine Auslegungsfrage und sind halt auch sehr viele Behörden, die dort zwangsweise die Daten eintragen. Denn also man muss quasi die eigenen Datensätze danach auswählen, ob dort Terrorverdächtige gespeichert sind und die in der Zentralstelle beim BKA hinterlegen in einem standardisierten Format. Und es gab halt, es gibt ein paar Kennzeichen, die dort gespeichert werden, die ich für sehr kritisch halte. Das ist die Religionszugehörigkeit. Also Glaubensbekenntnis ist auch nicht weiter.
Interessant.
Ja, nicht wirklich weiter thematisiert worden. Also früher wäre das aus meiner Sicht, man kann über Religion denken, wenn man will. Aber
ja, egal, aber das sagt ja
ein No-No gewesen. Ja. Aber es war diesmal nicht so. Und aus meiner Sicht ist natürlich technisch zu wenig betrachtet worden. Wir wissen, dass viele Dateien oder Datensätze nicht unbedingt inländischen Ursprungs sind. Hier gibt es ja gerade im Geheimdienstbereich einen regen Datenhandel. Da haben wir
das heißt,
ja
im Zweifelsfall ist das in Guantanamo aus jemandem rausgewaterboardet worden, was in unserer Antiterrordatei steht.
Ich weiß halt nicht genau, ob dieser Murat Kurnaz und Al-Masri-Fall so kurz im öffentlichen Gedächtnis sind, dass das wieder vergessen wurde. Also,
ja, natürlich, das hat keiner mitgekriegt.
Also ich bin da doch ein bisschen erstaunt, dass hier nicht härter durchgegriffen wurde. Aber mir scheint auch, dass ein bisschen diese Boston, dieser Marathon-Sprengsatz sicherlich auch nochmal dazu beigetragen hat, dass man sich auch nicht traut, hier diesem Sicherheitsdenken entgegenzusetzen. Ich finde das sehr schade.
Ja. Trennungsgebot?
Ja, das Trennungsgebot ist nicht so direkt bei uns im Grundgesetz.
Nee, ich meine das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten, ja, oder?
Ja, klar.
Ja, weil Staat und Kirche ist auch...
Lass mich doch mal trollen. Ich darf schon meine Unterlegmusik nicht spielen.
Also tatsächlich...
Mich wundert es so, weil du das jetzt nicht nochmal mitnanntest unter den entscheidenden Gründen, warum du dagegen...
Das Gericht hat schon sehr deutlich ausgeführt, dass die Aufgaben der Geheimdienste und Polizeien sehr unterschiedlich sind und hat auch klar gemacht, dass die Geheimdienste im Grunde keine klaren gesetzlichen Vorgaben haben für die Datensammelei, auch sehr viel schlechter kontrolliert sind und dass die Polizeien eben viel deutlichere gesetzliche Vorgaben haben, die viel präziser sind und dass sie natürlich auf eine andere Weise, dadurch, dass sie die Informationen, die sie sammeln, ja dem, der beschuldigt wird, irgendwann, zumindest im Regelfall, zur Kenntnis geben, einfach wenn er vor Gericht kommt zum Beispiel, dass es hier große Unterschiede gibt qualitativ. Dennoch betrachten sie diesen Ansatz als hinnehmbar. Darüber kann man sich natürlich streiten. Die Beschwerde, also der Beschwerdeführer und sein Anwalt, sein Sohn, die waren nicht unzufrieden. Also die waren schon durchaus, haben sehr viele Punkte, die sie eben beklagt haben, ja auch durchgekriegt.
Wer war das? Warum haben die das?
Das ist ein ehemaliger Richter, der ist Sürmann und sein Sohn, der ihn als Anwalt vertreten hat.
Verstehe.
Man muss auch mal sagen, also die Datei, die existiert seit 2006, das ist der einzige Mensch, der sich auf den Weg nach Karlsruhe gemacht hat, um dort Verfassungsbeschwerde einzubringen.
Ja. Die anderen haben es halt nicht mitgekriegt, ne?
Ja, man muss schon sagen, man sollte dem auch Tribut zollen, was das jemand macht, das ist ja auch viel Arbeit und sich traut. Und insofern, ich kann verstehen, dass er sich darüber gefreut hat. Bei mir war das so ein bisschen Schalenbeigeschmack. Ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, ja.
Ja, jetzt tust du ja immer.
Ja, natürlich. Also ich glaube, die technische Entwicklung, auch in den Tools, mit denen diese Daten dazu bearbeitet werden, die macht natürlich Sprünge. Aber das Gericht hat hier gesagt, eine Rasterung oder eine Inverssuche auf den Daten sei definitiv nicht erlaubt. Also immerhin
sind
hier...
Ja, aber sie werden es halt trotzdem tun. Das ist ja, also, ne?
Tja, wir hoffen, dass die neuen Prüfmöglichkeiten der Behörden wohl auch genutzt werden.
Ich habe die Tage erzählte ich noch von einem Freund von mir, der war mal Polizist und ist aus dem Dienst ausgeschieden wieder. Der hat gesagt, ich mache das nicht mehr mit, nachdem er ein paar Jahre observiert hat. Der hat dann halt mal beim Bier, hat er halt gerne mal erzählt, wie es da wirklich gelaufen ist und was von diesen ganzen Sachen, dass dieser absolut geschützte Intimbereich und sowas, dass da nicht abgehört werden dürfte und sowas. Der hat auch gesagt, ja, kannst du vergessen halt. Und der hat halt genau deswegen den Dienst quittiert, was ich schon sehr, sehr nobel finde. Zu sagen, nee, ich mach was anderes, ich mach den Scheiß, das mache ich nicht mehr mit.
Dann bleiben aber nur Leute übrig, die den Kernbereich der privaten Lebensführung nicht sonderlich schätzen.
Das ist ja der juristische Begriff für die Intimsphäre.
Ja, das ist so, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ja.
Aber klar, die bleiben über. Die anderen gehen gehen nicht in den Bereich.
Die anderen gehen.
Naja, also natürlich.
Wie bei jedem anderen Job auch, ne?
Genau, ja.
Also ich finde es halt schade, dass die sicherlich aus dem Urteil auch wieder eine Neuregelung, die sie jetzt bis Dezember 2014 treffen müssen, sicherlich auch wieder kopieren werden. Denn die Richter haben wiederum Möglichkeiten aufgezeigt, wie man es dann anders machen könnte. Das wird sicherlich wieder geschehen. Nun ja, ich wollte wenigstens mal sozusagen aus Karlsruhe berichten.
Ich hätte noch eine Frage zum Sachverständigen, den Sie im Ausschuss an Linus. Mhm. Du gehst dahin, du erklärst denen das und merkst, die entweder wollen sie es nicht begreifen, können es nicht begreifen oder sonst was. Amüsiert dich das oder frustriert dich das?
wir haben da gerade schon mal kurz beim Essen drüber gesprochen. Ich nehme solche Themen ein bisschen zu ernst, um mich da einfach so spöttisch drüber zu amüsieren. Ich kann mir einen Teil meiner Frustration dadurch nehmen, dass ich mit ein paar Leuten drüber lache. Insgesamt halte ich das für eine relativ tragische Angelegenheit und frustrierend finde ich dann, und derjenige weiß genau Bescheid, wenn die Leute dann nachher am Fahrstuhl zu mir kommen, die mir in der Anhörung entgegentreten und mir am Fahrstuhl nach der Anhörung sagen, ich weiß ja, dass sie recht haben. So, da habe ich halt keinen Bock drauf. Wir haben da gerade drüber gesprochen, kann man jetzt hin und her, aber die sind halt auf Koalitionslinie, ne? Ja. Die wissen, Die wissen, dass ich recht habe, aber die wissen halt, dass das in der Fraktion anders aussieht und meinen dann noch einen auf gut Freund nach dem Gefecht machen zu müssen. Das nimmt mir dann ehrlich gesagt den Spaß.
Naja, die netzpolitischen Sprecher wissen schon, dass ihre Macht begrenzt ist, wenn es gegen die Koalitionslinie oder Fraktionslinie geht.
Gleichzeitig wäre es natürlich auch ein schöner Scoop, wenn sie sich mal gegen die Fraktionslinie stellen würden. Ne? Ja. Damit ständen sie dann auf allen Titelseiten.
Das schafft nicht mal Ursula von allein.
Ja, die können auch ihre Kollegen nicht mit Realität verwirren.
Stimmt. Ihr hört Chaos Radio 189. Das war unser Newsflash. Und gleich geht's weiter mit der Telekom. Da müssen wir jetzt aber erstmal warten.
Zwei Sprechstunden.
Ihr hört Chaos Radio 189 im Studio Konstanze, Nibbler und Linus. Kann es sein, dass es jetzt um die Telekom geht?
Ja.
Und dass es ein bisschen länger dauert.
Ja, ist halt, ne? Manchmal warten halt noch Leute vor einem.
Ja.
Ja, wir haben natürlich einen aktuellen Anlass. Mit dem Namen Drosselcom verbunden. Wir werden auch gleich noch erzählen, was die Telekom da plant. Aber wir wollen natürlich, wie es sich für eine ordentliche Chaos-Radiosendung gehört, auch ein bisschen erklären, worüber da eigentlich der Streit geht und was dann daran so funktional kaputt ist und warum sich alle so furchtbar darüber erregen. Vielleicht sollten wir damit mal beginnen, damit mal eine Vorstellung haben, was die Telekom plant. Im Prinzip ist es sehr einfach erklärt. Im Festnetzbereich, also im Festnetz-DSL-Bereich, da will die Telekom ab dem Jahr 2016 nach einer jeweils von dem Tarif abhängigen Datenmenge drosseln. Das heißt, auf eine geringere Geschwindigkeit herunterdimmen, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja, so wie wir es vom Handy kennen halt, ne?
Genau, ja. Aber im Festnetzbereich ist es natürlich neu, da gab es so eine Form von Tarifen noch nicht.
Nee, ne? Nee,
und
stimmt.
Man will aber auch nicht für die bestehenden auch Kunden, sondern für die Neukunden.
Auch früher gab es das nicht, ne? Als wir alle noch langsam angebunden waren und sowas.
Na, darüber kann man sich streiten. Wann fing denn Internet an, ha?
Na, ich kann mich dann erinnern, es gab früher Zeitbeschränkungen. Also ich durfte zum Beispiel damals, als ich ich weiß gar nicht, wo ich dran hing, am DFN, glaube ich, über irgendeinen so Clients-Provider.
An der Uni?
Also. Nee, über so einen Clients-Provider, der dann da irgendwie dran kam. Ich durfte nur zwischen 16 Uhr und 8 Uhr morgens ins Internet. Ansonsten hat der Provider bei mir angerufen und gesagt, Sie wissen doch, das ist dann aber hier so ein Business-Zugang und das kostet dann richtig Geld, ne? Weil unsere Geschäftskunden so, aber dass die Tempo gedrosselt hätten, habe ich nicht erlebt. Wobei damals konntest du auch nichts drosseln, so langsamer ging ja nicht.
Naja, also die Ideen, dass man unterschiedliche, also Tarife anders gestaltet, die sind natürlich auch in anderen Ländern zu beobachten und gab es auch schon früher, aber wir sind natürlich jetzt ja seit über einer Dekade so gewisse Usancen gewöhnt als Kunden, nicht wahr? Oder nicht nur als wir als Endkunden, sondern natürlich auch.
Dass man halt, wenn man eine Flatrate kauft, die dann auch bekommt und nicht ein verkapptes Volumenpaket bekommt. Also das letzte Mal, wo ich das gesehen habe, das war vor ein paar Jahren in Südafrika, wo das Problem bestand, dass einfach der internationale Datenverkehr so teuer war. Da hat man in seinem Internetpaket irgendwie 15 Gigabyte internationale Bandbreite bekommen. So, und alles, was Inland war, war völlig Wurst, aber internationale Bandbreite gab es dann halt nur 15 Gigabyte.
Das wäre argumentativ zumindest nachvollziehbar.
Ja.
Da wollen wir eigentlich mal drüber reden. Wie sind denn eigentlich die Argumente? Und ich glaube, ein zentrales ist dieser sogenannte Engpass oder Kapazitätsengpässe, aus denen sich das ja begründet, die auch, glaube ich, erstmal viele relativ einsichtig finden, wenn man die nicht hinterfragt.
Ich wollte gerade sagen, das finde ja nicht mal ich einsichtig.
Na, doch, also ich glaube, das zieht schon bei vielen Leuten, die jetzt so ein bisschen die normalen Zeitungen lesen und vielleicht nicht die Tech-Presse, so also sagen, ja, also irgendwie ist ja doch immer voll, mein YouTube-Video ruckelt, da muss es ja wohl einen Engpass geben. Ja, das ist ja so ein bisschen die Denke. Und da wollen wir doch mal ein bisschen drüber reden, denn wir haben ja eigentlich mehrere Schichten im Netz sozusagen, wo solche Engpässe entstehen können. Und die meisten denken natürlich immer nur an ihren eigenen Endnutzeranschluss, aber wir wollen auch ein bisschen über das Backhaul und über das Backbone reden, also über die Strukturen, die eigentlich das Netz bilden.
Die Bandbreitenpakete sind ja auch so berechnet, dass das durchaus für den durchschnittlichen und unterdurchschnittlichen Nutzer meinetwegen ausreichen mag, aber wenn man dann irgendwie eine Familie hat, wo dann irgendwie sich mehrere Leute das Paket teilen dürfen, dann ist zur Mitte des Monats das Geschrei groß, ob der Sohn mal wieder zu viel YouTube geguckt hat und man jetzt nur noch irgendwie Telekom Entertainment Fernsehen gucken darf, weil alles ansonsten langsam ist. Ja, also
Genau, also ich glaube, der Streit wird erst noch richtig kommen. Ja. Im Mobilfunkbereich sind wir ja einige gewöhnt. Wir wollen nachher auch mal ein bisschen die Unterschiede darstellen. Aber wir wollen natürlich auch über Diskriminierung reden. Denn das ist ja gerade auch der Streit. Inwieweit und was wird hier eigentlich diskriminiert und weswegen lohnt es sich, dagegen zu kämpfen? Und wenn man über Diskriminierung... Na, Linus, sag ruhig.
Ne, ich wollte, beende ruhig deinen Satz.
Er macht nur so Zeichen hier so geheim.
Das ist
mir eingefallen. Also es gibt halt verschiedene Formen der Diskriminierung und die sollte man sich schon mal überlegen. Es sind im Netz eigentlich 6 Formen der Diskriminierung, die es geben kann. Manche sind unmittelbar einsichtig, also man kann bestimmte Inhalte diskriminieren. Man kann natürlich auch die Datenmenge diskriminieren, kann man sich überlegen. Dann kann man, je nachdem, was man bezahlt hat, bestimmte, Qualitätsservices diskriminieren. Man kann aber auch einzelne Nutzer eventuell diskriminieren. Das ist möglich. Oder auch einzelne Diensteanbieter. Und als Letztes kann man natürlich auch bestimmte Programme oder Services diskriminieren. Und das wollen wir noch mal besprechen, was hier eigentlich der Fall ist und warum es sich lohnt, dafür zu kämpfen, dass dieser Weg vielleicht auch nicht bestritten wird.
Genau, da kommen wir dann zu der gesellschaftlichen Bedeutung. Und also mir fiel das gerade so ein, dass du sagtest, seit wann ist irgendwie Internet und so, ne? Also für viele von uns fing das vielleicht noch mit dem Dial-up-Modem an oder so. Da haben wir ja total beschissene Tarife gehabt. Ich habe da pro Minute bezahlen müssen. Ja, das war überhaupt nicht an Bandbreite gekoppelt. Ja. Aber irgendwann kam dann dieses DSL für... und es spielt einfach keine Rolle.
Die erste Flatrate, Tomorrow, genau. 1999, so eine CD für 77 Mark im Monat sollte das kosten.
Das war noch Dial-Up, oder?
Ja. Nee, das war ISDN.
Oh,
ja, Dial-Up. Ja, aber...
Dann kam irgendwie dieses DSL und du warst einfach immer online, das war völlig egal.
Mhm. Also die Daten...
Außer wenn du da gewohnt hast, wo ich gewohnt habe, als das DSL kam.
Aber da fing dieses Konzept an, überhaupt mal der vernetzten Gesellschaft, so, das hatte da eigentlich seine Geburtsstunde.
Mhm. Dass eben Internet sowas ist wie Wasser aus dem Hahn oder Strom aus der Steckdose, das ist halt einfach da und also... Ich fände das jetzt auch befremdlich, wenn irgendwie mir mein Stromanbieter mitteilt, ja, also backen, das machen sie vielleicht zweimal im Monat, aber wer häufiger als zweimal im Monat backt, da kaufen sie sich dann das Backpaket Plus, dann können sie da nochmal ein KW irgendwie um ihren Kuchen, weil das ist Power Usage.
Also nun ist es natürlich so, dass es, glaube ich, für alle Leute klar ist, dass sich einiges geändert hat. Ich glaube, die multimedialen Inhalte, die so seit, würde man sagen, so 5-6 Jahren immer stärker verbreitet werden, haben natürlich auf die Bandbreite einen gewissen Einfluss. Es ist halt heute nicht mehr nur Text und Bild, sondern es ist natürlich Bewegtbild und in großen Mengen und die Streaming-Services und dergleichen. Also da hat sich eine Menge getan.
Das war ja auch nicht vorhersehbar. Da konnte man ja nicht mit rechnen, wenn man so ein Netz aufbaut und allen sagt,
60 Kilobit sind genug für jeden.
Ja, genau. Also klar, natürlich, wenn man jetzt wieder als Endnutzer guckt, dann merkt man natürlich, ja, da druckelt manchmal, wo man gerade ist. Aber wenn man in den Backbone-Bereich mal hineinschaut, dann wird man sehr schnell wissen, dass dort wirkliche Kapazitätsengpässe gar nicht gibt.
Kann man das tatsächlich berechnen?
Also ist behebbar. Also so eine Netzplanung funktioniert grundsätzlich so, dass man halt sein Netz im Überblick hat, guckt, okay, wo gibt's Engpässe, wo kann man was gegen tun? Und wenn man jetzt feststellt, irgendwie hier zwischen meinem Netz und dem Netz von, let's say, Google für YouTube, ja, die Leute klicken schon wieder mehr Katzenvideos als letzten Monat, dann steckt man da halt einfach nochmal ein Interface in seinen Router und teilt sich die Kosten für eine Faser, was nicht die Welt ist. Also das sind irgendwie lass es im oberen zweistelligen, im unteren dreistelligen Euro-Bereich im Monat sein für so eine Faser innerhalb so eines Rechenzentrums, um sich eben mit einem weiteren Port an so ein Netz anzubinden, wo dann wieder 10 Gigabit oder 100 Gigabit drüber gehen. So, aber
das muss dann aber doch der...
Da muss die Bereitschaft auf beiden Seiten zu da sein.
Aha.
So, also das nennt man Peering, in dem Fall ein privates Peering, dass eben ein Netzbetreiber zu einem anderen Netzbetreiber, dass sie eine Faser dazwischen packen und dann eben ihre Daten austauschen, dass eben die Katzenbilder zum Internetzugangsprovider kommen oder umgekehrt. Und da stellen sich ihre Telcos wie die Deutsche Telekom auf den Punkt, ja, wir sind das Internet, ihr könnt gerne Internet von uns kaufen und wenn ihr unsere Kunden haben wollt oder wenn ihr wollt, dass euer YouTube oder euer eurer Internetseite eure Kunden, wenn das nicht ruckeln soll und wenn irgendwie unsere Kunden auf eure Dienste zugreifen können sollen, dann zahlt bitte dafür. Mhm. Könnt ihr gerne Internet von uns kaufen. Ob ihr dann irgendwie über uns Internet bezieht oder nur zu unseren eigenen Kunden kommt, ist uns egal. Also der Standardweg, um mit der Telekom Daten auszutauschen, ist tatsächlich nicht ein freies Peering, sondern ist von der Telekom sich einen Internetzugang zu kaufen, und zwar auch für größere.
Aha.
Und selbst im Fall von Google kann ich mir nicht vorstellen, dass die Telekom, also kann ich aus berechtigtem Grund nicht vorstellen, dass die Telekom da das gerne kostenlos macht, sondern dass sie da sehr wohl Geld für haben wollen.
Das heißt, es ist nicht so, dass die Anbieter unter sich alle im Austausch machen, sondern das ist halt teilweise, je nachdem wie groß und marktmächtig einer ist.
Verhält sich der Monopolist wie ein Monopolist natürlich. In alle Richtungen. Ja. Genau. Was ich nicht ganz begreife, ist, dass das mit dem Kapazitätsengpass offensichtlich die Unwahrheit ist.
Naja, ich habe jetzt erstmal über das Backbone-Netz gesprochen. Okay, da haben wir es sogar schriftlich.
Dass es die Unwahrheit ist.
Der Bundestag wollte von den deutschen großen Providern mal wissen, na, legen uns mal ein paar Zahlen auf den Tisch.
Ja.
Und ich war ja Mitglied in der Enquete-Kommission und da haben wir diese Zahlen auch bekommen. Und da haben wir schriftlich bestätigt bekommen, dass in diesem Backbone-Bereich derzeit bei den deutschen Netzbetreibern keine Kapazitätsengpässe.
Okay, aber das ist noch, das heißt, die Telekom hat noch nicht gelogen, weil sie könnten auch noch eine andere Kapazität meinen.
Ja, sie könnten, also es gibt ja sozusagen auch das Backhaul-Netz, da sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen wurde aber natürlich auch viel geredet über die letzte Meile, klar. Also das sind ja natürlich sehr verschiedene Ebenen, die, wenn man darüber argumentiert, sehr oft vermischt werden. Ich will also, aber generell.
Wir waren, glaube ich, gerade einfach, um das nochmal zu verdeutlichen, wir waren jetzt gerade auf der Ebene des Datencenters oder des Internet Exchanges und der
also das Austausch zwischen größere genau. Netze und auf der innersten Netzebene in so einem, also wo man jetzt ein paar Locations in einem Land hat, die miteinander sehr gut vernetzt sind und etliches an Netzübergängen in andere Netze. So das andere Ende von so einem Provider-Netz ist das zum Nutzer hingewandte, also der Teil des Netzes, der dann in letzter Konsequenz man im Kasten auf der Straße stehen sieht. Und da gibt es dann natürlich schon das Problem, dass da die 10 Gigabit Interfaces halt immer noch Geld kosten und der Ausbau dort entsprechend schon preisintensiv ist. Wenn man ein bisschen mehr als die zwei, als das eine Mbit, was unsere Kanzlerin, glaube ich mal, als wir brauchen Breitband in ganz Deutschland, mindestens ein Mbit für alle, wenn man ein bisschen mehr möchte als das minimale Zugeständnis an dieses Jahrtausend, dann wird das schon schwierig.
Aber dazu muss ich ja nicht so ein komisches Preismodell fahren, sondern das kann ich ja die Kunden auch unmittelbar bezahlen lassen.
Nee, aber das Preismodell ermöglicht dir, den Ausbau aufzuschieben, weil dann werden die Kunden dazu angehalten, nicht so viel zu nutzen. Was total widersinnig ist, weil dann hast du trotzdem die Bandbreite auf deinem Netz nur halt für einen halben Monat.
Genau.
Ja, das. Ja. Das habe ich dann an dieser Diskussion auch nicht wirklich verstanden, wenn die sagen,
es
wird dann halt gedrosselt, aber es gibt mindestens einen Tag im Monat, muss es doch eigentlich geben, wo alle gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit darum saugen irgendwas.
Soll ich mal spoilern, Holgi?
Na los.
Das geht hier nicht um Ausbau. Das geht um Geld machen.
So.
Aber dazu kommen wir erst später.
Naja, wenn man sich das überlegt, man muss sich auch mal ein bisschen so die Zahlen und Fakten beim Netz überlegen. Ja? Die Stoßzeiten, wo es auch zu den Peaks kommt, sind ja in Deutschland überraschenderweise nicht tagsüber zu Geschäftszeiten, sondern die sind zwischen 20 und 23 Uhr. Und da kann man sehr deutlich die Peaks sehen. Also wir haben da, ich habe mal nachgeguckt, wir haben beim größten Internetknoten in Deutschland, dem DZIX, da haben wir da so 1,2 Terabyte pro Sekunde. Und nun kann man sich mal fragen, wie weit sind die denn aufgerüstet? Also was könnten die denn durchleiten? Und da sind wir schon bei über 40 Terabit. Das heißt natürlich, dass die Backbone, oder generell die Anbieter dort, die verschiedenen, die haben natürlich längst den Wachstum des Traffics, des Datenverkehrs schon antizipiert. Die haben ihre Technik darauf auch eingestellt. Denn man fängt nicht erst an, wenn man merkt, oh, ich bin Oberkante, Unterlippe auszubauen. Ja. Weil anders ist es natürlich zu Hause sozusagen bei den letzten Meilen. Aber deswegen ist es, wenn man darüber nachdenkt, nicht unbedingt so, dass man eigentlich so ein Tarifmodell wie jetzt vorgeschlagen nehmen müsste, sondern man müsste eigentlich sagen, hey, wir drosseln um eine bestimmte Uhrzeit oder stattdessen.
Stimmt, das wäre die richtige. Ja, stimmt. Leuchtet ein.
Großbritannien ist doch der Fall. Die haben doch genau das gemacht. Die haben gesagt, oh, wir haben da zwischen 20 und 23 Uhr einen Peak wo kommt denn der her? Ach so, die Leute nutzen alle das Angebot des BBC iPlayers.
Ja.
Da müssen wir mal was gegen machen.
Mhm.
Wir machen das jetzt einfach so, dass das für alle nicht funktioniert in der Uhrzeit. Und das kostet 3 Pfund extra, wenn ihr möchtet, dass das funktioniert.
Aber das ist wenigstens ehrlich.
Das ist einerseits ehrlich.
Das ist diskriminierend natürlich, aber es ist ehrlich.
Und das ist natürlich das. Natürlich kommst du dir als Netzanbieter ein bisschen gelackmeiert vor, wenn du eine Glasfaser nach der anderen reinsteckst, um deine Kunden glücklich zu halten,
ja,
die dir jeden Monat das gleiche Geld überweisen und derjenige, der dir die ganzen Bits da reinbläst, der fährt irgendwie Ferrari.
Ja.
Ja, da hast du irgendwann keine Lust. So, dann ist natürlich naheliegend zu sagen, was können wir denn da machen, wenn wir da auch was von haben möchten von diesem Geld. Und dann kann man ja mal hingehen und sagen, schönen Videodienst haben Sie da.
Das wäre doch schade, wenn ihm was passiert.
Wäre doch schade, wenn der ruckelt.
Ja? Und genau das ist passiert.
Und genau das ist passiert. Die BBC, das war British Telecom, glaube ich sogar, die das damals bei dem iPlayer gemacht haben. Das haben die immer noch. British Telecom, ja, genau, die waren das. Das haben die meines Wissens immer noch aktiv, diesen Tarif. Buchen Sie den iPlayer, ne? Also selektiv den attraktivsten Dienst des Internets für genau die attraktive Zeit rausgenommen und gesagt, da wollen wir ein paar Mark mehr haben, ein paar Pfund mehr haben.
Am Ende des Tages hast du dann halt da keinen Internetzugang mehr, sondern dann hast du
nur noch einen Dienstezugang, ne? Ja. Oder einen Anbieterzugang.
Ja. Ja. Und genau darum dreht sich auch so ein bisschen der Streit hier, denn die Debatte ging ja auch darum, darf man das einen Bruch der Netzneutralität nennen und wie wäre die dann überhaupt definiert oder ist es ja eigentlich eine andere Form von Diskriminierung, die man aus anderen Gründen bekämpfen könnte. Also der Streit ist ja auch sofort in Brand, kaum dass es öffentlich wurde. So Gerüchte gab es ja nun schon eine ganze Weile, aber nun war ja vor ein paar Tagen die Pressemitteilung dazu und auch mit den konkreten Tarifmodellen und ab wann, das beginnt eben 2016. Und darüber kann man sich natürlich schon streiten, denn diese T-Entertain, wovon hier die Rede ist, die hat eigentlich mit dem normalen Netzzugang nichts zu tun, sondern ist ein unterschiedlicher Dienst.
Ist zwar auch IP-basiert, aber ist halt nicht Internet, sondern das ist nochmal ein paralleles Angebot zum Internet dazu.
Was benutzt du dieselben Leitungen?
Ja, aber dein Telefon ist ja auch da drauf.
Ja.
Also du hast ja viele Sachen auf dem, auf dem Kupfer. Jetzt würde mich nur mal interessieren, wo kommt denn das, an welcher Stelle kommt das Entertain? Also wo steht Entertain und wo steht Internet?
Ich weiß nicht, was Linus fragen will. Kannst du die Frage nochmal um?
An welcher Stelle? Also
du meinst physikalisch.
Worauf wir physikalisch eigentlich ansprechen, ist, es gibt ein DSL-Netz,
ja,
das gehört der Deutschen Telekom und darüber bieten sie ihren Kunden auch Internet an.
Ja.
Und auch T-Entertain.
Ja.
Und deswegen ist die, glaube ich, technisch korrekte Interpretation, wenn sie dir das gesamte Internet abdrehen und Entertain weiter liefern, verletzen sie damit nicht die Netzneutralität.
Ja.
Weil sie alle Dienste des Internets, die du nutzen möchtest, komplett runterfahren.
Ja.
Aber Entertain ist eben kein Dienst des Internets.
So könnte
dann
man argumentieren.
Kann man sich in nächster Konsequenz streiten, ob Spotify zum Beispiel ein Internetdienst ist oder ob das ein Dienst der Deutschen Telekom ist. Denn das haben wir im Mobilfunk jetzt schon, dass die Telekom sagt, okay, Internet ist zwar im Paket, aber wir verkaufen dir für einen zusätzlichen Obolus diesen Internetdienst Spotify in unlimitiert dazu.
Mhm.
Und da geht die Reise halt tatsächlich hin und das ist hochbedenklich, weil ja die Zugangsanbieter sich dann sozusagen zum Zöllner vor dem Kunden mausern und sagen, okay, wenn du an unsere Kunden möchtest, dann wollen wir da gerne mitverdienen dran.
Da gehen uns dann aber ganz schnell die Argumente aus, ne? Wenn wir das nicht mehr über Netzneutralität und also das ist halt da ist eine moralische Frage.
Spotify steht ja woanders. Also da ist ja relativ klar, die Spotify-Server, die stehen im Internet und Spotify kommt auch übers Internet zu mir.
Man kann es ja auch außerhalb der Telekom buchen, kann man ja machen.
Ja. Kann man auch außerhalb der Telekom buchen, aber dann zahlst du, wenn du über deine 3G-Verbindung jetzt Spotify hörst, zahlst du jedes Byte davon.
Ja.
So, für Spotify ist dieser Deal super interessant. Wunderbar, die Telekom vermarktet uns.
Ja.
Take this, Konkurrenz. Und für jeden, der irgendwie Spotify noch Konkurrenz machen möchte, ist das natürlich ein sehr großes Problem, überhaupt einen Markteintritt zu schaffen.
Müsste nicht die FDP hier total aufschreien?
Die FDP müsste hier aufschreien. Ich meine, liebe FDP, lasst euch das nicht bieten.
Ja, ach, Philipp, hat die Philipp schon Rösler erwähnt? Wir sind doch, ja genau, wir sind gerettet.
Our savior.
Wir sind gerettet?
Ja. Rösler hat doch gesagt, er ist da nicht so dafür.
Ja. Er hat einen Brief geschrieben.
Ja, da hat einen Brief geschrieben. Letter.
Und Ilse Aigner.
Ja. Ja. Ist unter Protest, hat die ihren Facebook-Account.
Den hat sie ja schon. Sie
braucht das Internet zwar nicht mehr,
unter Protest
weil
sie
keinen Facebook-Account
hat sie,
aber
genau. Sie hat einfach ihren Mobilfunkvertrag jetzt nicht mehr verlängert, weil ihr nicht einfiel, das Festnetz und Mobilfunk nicht das gleiche.
Das kommt
sind
auf den
ja, ich meine, wir haben uns halt für Ilse Aigner statt für Verbraucherschutz entschieden. Ist schon in Ordnung.
Wir sollten übrigens
mal bringen.
Ein bisschen inklusiv werden, oder? Wenn wir wollen, dass Leute sich äußern können. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen den Streit, dann sollten wir mal die Nummer ansagen.
Stimmt, das ist nämlich eine Hörertalksendung hier, auch wenn das manchmal nicht den Eindruck macht. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und wer auch immer was Qualifiziertes beizutragen hat oder eine Frage zu stellen hat, wird hier gehört. Genau, ruf mich an, Katschin.
Ihr kriegt aber keine Wartemusik.
Nee, weil ihr keine Wartemusik.
Gefragt haben,
und ihr dürft euch auch nichts wünschen, kommt. Außer Weltfrieden.
Ja.
Ja, wir wollten.
Ich lass mich gerade mal hier. 0331 70 97 110.
Fritz. Sprechstunden.
Chaos Radio 189 ist hier. Es geht um die Telekom und da ist was kaputt.
Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, dein Produkt, was du gekauft hast, ist plötzlich seiner Funktionalität und seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt. Das ist nicht gedrosselt. Das ist einfach kaputt. Also das sind einfach 7, Quatsch, Promille. Das ist einfach kaputt. Du rufst dein Auto, fährt normalerweise fährt 50 durch die Stadt. Ja? Ja. 50 Kilometer in der Stunde. Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 Meter in der Stunde. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, technisch gesehen dreht er und rutscht noch und vielleicht bewegt er sich noch. Das ist einfach kaputt. Aber dafür brauche ich kein Auto, um 375 Meter in der Stunde zu überwinden. Hier ist es einfach funktional kaputt. Ich brauche keinen DSL-Anschluss mit 384 Kilobits. Das kann ich auch über Mobilfunk machen oder mit einer Morse-Taste. Das ist einfach kaputt.
Digitale Querschnittslähmung.
Das ist einfach kaputt. 384 Kilobit kriegst du doch irgendwie über einen Schnürsenkel drüber. Da brauchst du kein Glas für. Ja, das steht alle möglichen im Dokument. Da stehen noch Worte drin wie Drossel. Das ist keine Drossel, sondern die machen den Anschluss einfach nur kaputt. Das ist einfach kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. 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 Dann ist es einfach funktional kaputt.
Ich hab immer Mario Barth irgendwie vor meinem geistigen Auge, wenn ich das höre. Und denke mir, kennt er das? Kennt er das? Ist funktional kaputt? Kennt er das?
Internet,
kennt er das? Kennt er das? Ist kaputt, funktional. Kaputt.
Frau war wieder shoppen. Kennt er das? Das ganze Volumen aufgebraucht.
Kennt er das? Schönes Lied gibt's bei iTunes. Gibt's bei iTunes für eine Mark. Und die Einnahmen davon kommen einem guten Zweck zugute.
Hm? Naja,
kommen einem sinnvollen Zweck zugute, sehr schön. Ja. Werden nämlich durchgereicht an die digitale Gesellschaft.
Genau, und da läuft auch eine Kampagne und auch nicht erst seit heute. Die ist aus meiner Sicht auch ganz teilweise ziemlich humoristisch geraten. Also es geht auch.
Das sind diese Werbeplakate, die überall
fliegen. Ja, die sind
fliegen.
ziemlich lustig.
Ja, stimmt.
Es geht auch nicht nur um die Telekom. Also wir haben natürlich vergleichbare Probleme, die uns da drohen, auch von anderen Anbietern.
Ja, das werden alle so machen.
Na, und im Mobilfunkbereich haben wir den nämlich heute schon, ja. Also wir müssen.
Wobei Mobilfunk schon nochmal was anderes ist.
Ist anders, natürlich. Und wir haben auch einen anderen Markt da, das sollte man nicht vergessen. Also wir reden
im. Das wird ja auch immer begründet, mit tatsächlich dem Markt, dass das ja ein Markt ist und dass man auf einem Markt den Einzelnen nicht vorschreiben kann, was sie anzubieten haben. Und
genau.
Das Problem ist, dass das für den Mobilfunk durchaus zutreffen mag. Da hat die Bundesnetzagentur auch dafür gesorgt, dass jeder ungefähr gleich großes Stück am Frequenzkuchen hat, seine Basisstation aufbauen kann und so im Groben und Ganzen die Bedingungen für alle vier Netzbetreiber, das ist T-Mobile, das ist Vodafone, das ist Telefonica O2, das ist E-Plus und deren Reseller-Infrastruktur, dass die sich das aufteilen können, dass da jeder gleiche Chancen hat. Das sieht im Festnetz komplett anders aus. Da gibt es eben die, ja, über mehrere Jahrzehnte vom Steuerzahler noch in Staatshand in den Boden gebuddelten Kupferkabel, die dort liegen, sozusagen die letzte Meile zum Kunden hin. Also das, was von dem Telekom-Schaltkasten auf der Straße zu euch in den Anschlussplatz im Keller und zu Hause ins heimliche Wohnzimmer geht. Diese letzte Meile, das ist sozusagen, ja, größtenteils über 99% alles Telekom.
Also bis heute, obwohl ja,
bis heute.
Ja, der Markt liberalisiert werden sollte.
Da gibt es natürlich für alle Anbieter, die das haben wollen, die Möglichkeit, sich das zu kaufen. Das nennt sich dann Teilnehmeranschlussleitung. Die mieten dann sozusagen für einen Zehner von der Telekom den Kupfer zwischen der Telefondose bei dir zu Hause bis zum
Verteiler
und können dann da ihr eigenes Equipment dranhängen, können sich also in die Telekom-Vermittlungsstellen ihre eigene Hardware reinstellen und dann dort der Telekom Konkurrenz machen.
Ich könnte also, wenn jetzt alle hingehen und sagen, wir drosseln jetzt alles, könnte ich eine eigene Firma gründen, die sagt, liefere euch jetzt Internet nach Hause, ich drossel nicht. Würde das sauber kalkulieren und dann würde es meinetwegen 50er kosten oder so, aber dafür hättest du dann wirklich...
Ja,
dann kannst
so
du sozusagen der Telekom Konkurrenz machen, indem du ihr diese Leitung abmietest und indem du der Telekom Geld für Hardware zur Telekom stellen gibst, dann damit kannst du dann der Telekom Konkurrenz machen.
Und stell dir vor, das ist natürlich auch die Hoffnung der Marktliberalen, denn der Markt wird es ja richten.
Ja.
Nicht wahr? Das steht ja auch so im Koalitionsvertrag.
Steht da, der Markt wird's richten?
Ja, naja, ein bisschen, also so ähnlich formuliert.
Wir einigen uns auf, der Markt wird's richten.
Ich glaube, das ist auch das Motto, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Der Markt wird's richten.
Oder war marktkonforme Demokratie?
Marktkonforme Demokratie, marktgerecht, glaube ich. Marktgerecht.
Marktgerechte Demokratie.
Das hat Merkel mal gesagt.
Ja. Nee, aber der Witz ist halt, dass sie da ein Quasi-Monopol haben und also um ihnen da Konkurrenz zu machen, muss man sich ihre Infrastruktur bedienen.
Aber die Art und Weise und die Kosten, die man da hat, um sich der Infrastruktur zu bedienen, die sind wiederum gesetzlich geregelt. Ne?
Also die sind von der Bundesnetzagentur tatsächlich reguliert. Ja. Die reguliert zum einen sowas, die reguliert auch die Kosten, die Netzbetreiber untereinander bei Sprache haben. Also die sagen zum Beispiel, wie viel eine Minute Telefonie in ein Mobilfunknetz kosten darf bei der Netzübergabe und so Zeugs.
Na, oder auch die Rufnummern, also all die Fragen, um die sich die Kunden auch immer streiten. Wir hatten in der Enquete-Kommission den Präsidenten der Bundesnetzagentur, der heißt Matthias Kurt, auch mal zu Besuch und konnten an den einige Fragen richten, auch in Bezug auf die Regulierung, wie er sich das in Zukunft vorstellt, aber auch in Bezug auf die Kapazitätsgrenzen, die da gibt, also die Engpässe. Und tatsächlich ist es so, dass die Bundesnetzagentur im Bereich der Mobilfunksituation eigentlich gar nichts reguliert, weil sie einfach sagt, na, da ist ein Markt. Wir erheben da auch keine Zahlen. Sie wissen also auch gar nicht, wann sind denn da eigentlich Engpässe, wie sehen die aus? Und überhaupt nur im Festnetzbereich tätig werden und da eigentlich auch nur, nachwirkend. Also häufig ist es so, dass sie reagieren auf Beschwerden, also wenn sich Leute beschweren, aber nicht unbedingt präventiv tätig werden. Das war so ein bisschen die Message, die er uns da gab. Naja, kann man sich natürlich auch mal ansehen, wie die Bundesnetzagentur zusammengesetzt ist und wer das Sagen hat, da wundert man sich dann auch nicht mehr.
Lass mal ein bisschen telefonieren, oder? 0331 70 97 110. Der Thomas hat angerufen. Hallo Thomas.
Hallo.
Na?
Ich wollte hinzufügen, dass wir ja das Internet auch zur politischen Beteiligung nutzen wollen und können. Zum Beispiel Bundestagsreden hören. Und das Beispiel jetzt hier vom Herrn Uhl zu dieser OZAFDIS. Die Differenz zwischen der Rede und dem Papier, die war ja sehr erheiternd, wie ich fand.
Du spielst jetzt an auf die Rede, die er hielt nach der Aufdeckung des Staatstrojaners, wo dann man fand ein Protokoll, ein schriftliches davon. Und das schriftliche Protokoll, das wich ab von der gesprochenen Rede, die aber gestreamt wurde, die konnte man sich ansehen. Ich erkläre das jetzt nur, wenn die Leute nicht...
Aber das ist ja oft, dass das abweicht.
Ja, klar.
Was aber ganz interessant ist, wie viel Bandbreite braucht eigentlich DE-Mail?
Also jetzt derzeit sehr wenig, benutzt ja kaum jemand.
Ja, okay, aber wenn, kann man mit 384 Kilobit wahrscheinlich noch nutzen.
Ja, okay. Würde ich auch sagen.
Das heißt, das Argument fällt auch aus. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie eine tolle Internet.
Wollte irgendjemand in eine Türkei ins Internetvideo auch möglicherweise multimediale Inhalte per DE-Mail versenden?
Hör mir bitte auf.
Oh, Linus hat Schmerzen.
Ja, das Problem ist aber tatsächlich schon, wenn in der Familie irgendwie die alle sich ein 100 Gigabyte Paket teilen müssen und die kleine Schwester irgendwie mit YouTube am Anfang des Monats verballert und am Ende des Monats die Große nicht die Telelearning-Video-Tutorials von ihrer Uni gucken kann, dann ist das einfach ein soziales Problem, was du da aufweist.
Das wird dann so eine Welt, wie die FDP sie gerne hätte. Ja. Wer am meisten zahlen kann, kriegt die besten Dienste. Also,
genau.
Genau, also was die Telekom ja möchte, sie drosseln ja nicht auf ein Niveau, wo das noch gehen würde. Du könntest ja, sie drosseln ja auf
eine sagen würden, okay, 5 Megabit oder 10 Megabit oder was auch immer.
Oder zwei.
10% deines Anschlusses. Ja. Oder 5%, nee, das ist unter 1%. Also das ist...
So, und sie drosseln auf ein Niveau, wo es wirklich schmerzt und wo du nicht mehr nutzen kannst.
Und wo man die Telekom-Seite mit den Bildern nicht mehr richtig aufrufen kann.
Aber das ist ja ist doch garantiert, weil wenn du die Telekom-Seite aufrufst mit deinem Telekom-Anschluss, dann geht das noch schnell.
Ja, bestimmt.
Wie war das? Eine Minute sonst was mit 348 Kilobit
Telekom-Seite? Ja, wenn du in deren Netz unterwegs bist, also dann werden sie es garantiert nochmal der hat unsere Seite gepinkt, wir regeln mal kurz hoch. Und zack, wieder aus.
Vielleicht werden wir damit auch diese blöden, die ganzen Banner weg, kriegen wir die weg.
Nee.
Also die anderen Menschen in ihren Browsern.
Also die Bandbreite kenne ich nur aus Hotels, wo das bewusst so limitiert wird, dass gerade noch so YouPorn nicht mehr geht, damit die Leute Fernsehkanäle mit dem Pay-TV-Programm im Hotel gucken und nicht das aus dem Internet ziehen.
Unglaublich.
Das sind diese 384 Kilobit, das ist genauso der...
Darf ich nochmal von unseren Hörer zurückkommen, der eine interessante Anmerkung macht?
Ja.
Thomas, bist du noch da?
Genau.
Gut, wir wollten dich nicht so abwürgen. Die Männer sind heute schwer zu stoppen.
Und übers Internet bin ich halt auch auf euch gestoßen, also ich aufs Chaos Radio und das Bildung finde ich auch eigentlich sehr gut. Mhm. Ich wohne in Niedersachsen, ich empfange das nicht über UKW, sondern über das Internet.
Mhm.
Und das würde man mir halt verwehren, auch die Podcasts, die jetzt das öffentlich-rechtliche Internet stellt.
Mhm.
Und man könnte jetzt zwar argumentieren, dass der Staat dann dafür zahlen muss, aber mir wird auch nicht der Fernsehanschluss bei Hartz IV verwehrt. Warum soll es mir dann auch verwehrt werden, das über das Internet zu machen?
Es wird dir ja nicht verwehrt, es wird dir ja nur erschwert.
Du musst ein bisschen haushalten.
Genau.
Die Idee, also die Vision ist ja hier nicht, dass du kein Internet mehr hast. Die Vision ist, dass du relativ einfach nachzahlst.
Genau.
Darum geht's. Ja, es geht hier nicht darum, das Land irgendwie ohne Internet dastehen zu lassen. Das möchten sie nicht. Sie möchten einfach, dass die Leute...
Das hat eine verkappte Einführung von Volumentarifen, indem man die Flatrate so beschneidet, dass es keine Flatrate mehr ist.
Sondern das Ganze
effektiv in einen Volumentarif umstellt.
Ja.
Und du halt für deine Grundgebühren Inklusivvolumen bekommst und das Inklusivvolumen jederzeit um weiteres Volumenpaket erweitern kannst. Das klappt im Mobilfunk schon hervorragend. Ja. Wenn du beispielsweise bei Vodafone läufst, ist das so, dein Volumen aufgebraucht hast, dann kriegst du via SMS angeboten, hey, möchtest du nicht nochmal irgendwie weiteres
Und wenn Gigabyte nicht, kriegst du 32 Kilobit im Mobilfunknetz. Das ist überhaupt nichts. Ja, das ist weniger als ein 56K-Modem.
Echt? Bei Vodafone oder
ja,
was?
Ja, bei O2 auch. Bei bestimmten Tarifen. Also drosseln sie dich auf 32 Kilobit.
Bei mir ist das auch, beim Handy. Also ich habe meins von der Telekom,
das kannst du nachkaufen. 64 Kilobit.
Immerhin.
Thomas,
aber da kannst halt nachkaufen.
Das ist ja nichts, worüber du dich freuen solltest. Also das ist eine Sache,
ich verdiene genug im Moment. Du
freust dich darüber, dass du dein Geld ausgeben darfst.
Nee, aber ich freue mich darüber, dass ich es mir überhaupt leisten könnte.
Ach so.
Ja. Worauf Thomas hinaus will, ist, glaube ich, dieser Grundversorgungsgedanke und die Idee, dass man unter einer bestimmten Bandbreite irgendwas nicht mehr so wirklich als Internet bezeichnen kann oder überhaupt der Bevölkerung so eine Art Grundversorgung zur Verfügung zu stellen hat. Das ist ja auch tatsächlich von manchen Parteien eine politische Forderung.
Die Mediatheken gucke ich da an.
Also die hat er ja erwähnt. Also jetzt, wenn er zum Beispiel Radio hört, würde man
ja... Ja, Radio geht ja, ist ja schmalbandig, aber guck dir mal einen Tatort an. Stream mal einen Tatort in dem HD, in dem der Tatort kommt. Die anderthalb Stunden sind 1,5 Gigabyte.
Thomas, was würdest du denn sagen, wenn die Telekom dir jetzt sagt, ja, ARD-Mediathek sehen wir ein, das hast du ja auch über deine Gebühren bezahlt. Die ARD-Mediathek schließen wir davon aus, die kriegst du.
Wäre dann okay?
Nein, weil ich höre ja auch Podcast. Ich bin einer von den bösen iTunes-Nutzern, die da so 20 Podcasts abonnieren und auch
regelmäßig. Politische Inhalte?
Nur den Boulevard.
Verschiedenstes, also Deutschlandfunk, Ich bin morgens in der Universität, da kann ich den nicht hören, also höre ich es nachmittags. Und das lädt es halt runter, dann kann ich das nachmittags hören.
Und heißt, du brauchst so ein Paket, wo Bildungsinhalte und öffentlich-rechtliche dabei sind. Also die wäre für dich als Telekom-Kunde interessant?
Interessant schon, man muss es sich leisten können. Und dieses Video, was jetzt online steht mit, meine Eltern haben kein Geld dafür, das finde ich, sollte einen anstoßen.
Okay, also du hast da eine klare Haltung.
Genau.
Ja. Das ist schon mal eine deutliche Meinung.
Also, schönen Dank, Thomas.
Ja.
Was zu der partizipativen Geschichte auch noch dazu kommt, die meisten Kunden, oder eigentlich alle Kunden, die einen VDSL, die eine ADSL zu Hause haben, nutzen ja auch nur so die Hälfte ihres Anschlusses, weil du kriegst da 50 Mbit down. Theoretisch bekämst du auch 25 Mbit ab. Das ist in der VDSL zu Prospect so drin. Wenn man irgendwie nachguckt, bei bestimmter Hardware geht das, sieht man, wie viel Bandbreite denn da zur Verfügung stünde. So, und du hättest 25 Mbit im Upstream und nicht nur 10. Das heißt, die Telekom nutzt die Hälfte ihres Netzes eh nicht, weil ja, die Kunden tatsächlich ja nur den Downstream haben. Also das ist eh schon so ein bisschen BTX on Steroids mit irgendwie, früher hatte man da 1200 Baud down und 25 ab oder so. Ja, also das ist eh schon in einer Art und Weise beschnitten, dass es wirklich auf den Konsum zugeschnitten ist und nicht als Zugang für mündige Netzbürger, die selbst auch Inhalte produzieren. Ja.
Also dennoch, also die Netzneutralitätsdebatte, die wir da so haben, die muss man, glaube ich, trotzdem ein bisschen kritisch betrachten, weil eine andere Form von Diskriminierung ist oder auch eine andere Form von Regulierung dieses Marktes. Wir haben einen Fakt, dass die Telekom nicht mehr nur ein Netzanbieter ist, sondern natürlich auch längst ein Content-Anbieter, ein Inhalteanbieter. Und diese Vermischung, die macht sich in dieser Neukalkulation der Tarife ganz klar deutlich.
Ist ja, weil es eben plötzlich interessant wird, den Kunden bestehende Produkte einzuschränken. Also einen Schritt zurückzunehmen und zu behaupten, ja, wir haben da Engpässe, wir haben gerade festgestellt, dass wir eigentlich mit dem, was wir da haben, mehr Geld verdienen können, Engpässe haben. Ja, und dann eben unter dem Stichwort Engpässe Dinge zu Geld machen, bei denen sie vorher kein Problem hatten, einem das so zu geben. Also das ist eine eiskalte Monetarisierung von
Staatseigentum.
Ja, von
ist ja nicht so, dass wir das nicht alle bezahlt hätten.
Darum fand ich ja so charmant, was Netz. Die Spontanreaktion von Christopher Lauer, enteignet den Scheißladen, fand ich irgendwie ganz charmant.
Aber ist doch im Prinzip so, dass wir den eigentlich schon haben.
Deprivatisierung.
Deprivatisierung. Und das würde ja reichen, das würde ja auch reichen, die Infrastruktur zu deprivatisieren. Ja. Ihren Rest können sie ja behalten. Die Hotlines.
Naja, wir sollten auch vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal ganz kurz über Best Effort reden. Also wenn man über Prinzip der Paketvermittlung redet im Netz, sind ja meistens die Best Effort Netze. Das bedeutet einfach, dass man sich größtmögliche Mühe gibt, fair durchzuleiten. Und die Frage wird halt sein, ob in Zukunft tatsächlich von diesem Best Effort Prinzip abgewichen wird. Dass man sich also unabhängig vom Inhalt und unabhängig von demjenigen, der es einstellt, oder auch unabhängig vom Protokoll, Mühe gibt, es bestmöglich durchzuleiten. Das ist ja eigentlich die Frage, die hinter der Netzneutralität steht und die ja auch in den Debatten, die darüber früher schon geführt wurden, immer wieder im Mittelpunkt stand. Wir sind ja in Deutschland nicht die Ersten. Also die Debatte ist ja in den USA schon einige Jahre früher geführt worden. Aber auch da geht es eigentlich eher mal so um die Inhalte. Zum Beispiel beim Google-Verizon-Deal, über den damals hier gestritten wurde und wo der amerikanische Gesetzgeber war ein Abkommen zwischen einem großen Telekommunikationsanbieter und Google, über die Frage gestritten wurde, aber nicht wirklich um die Prinzipien des Best Effort. Die sind eigentlich deshalb, glaube ich, noch nicht Teil der Debatte. Würde ich jedenfalls heute so sehen.
Ja.
Also die eigentlich so den Kern der Netzneutralität ausmachen. Dennoch ist es natürlich ein erster Schritt zu diesem Entertainment-Netz, wo man eben ganz klar nach Services und Dienstleistungen unterscheidet.
Du möchtest einfach keinen du möchtest einfach nicht, dass dein Internetanbieter noch irgendwelche Aktien in dem Bereich hat, was du dir über diesen Internetanschluss anschaust.
Ja.
Dann möchtest du einfach nicht. Das ist eine sehr unheilige Allianz.
Ja. Das hat einen klaren Interessenskonflikt, wenn dein Internetprovider ein Interesse daran hat, sich die Inhalte, die du darüber die Leitung transportierst, genauer anzuschauen.
Da müssen wir natürlich auch nochmal darüber reden. Es ist natürlich erst in den letzten Jahren überhaupt möglich geworden, die Inhalte so klar zu unterscheiden.
Ja.
Und die Technik, die heißt DP, Deep Packet Inspection, dass man also in Echtzeit in die Pakete insofern hineinschauen kann, dass man analysieren kann, sofort, bei, auch bei
dem hohen Durchsatz. Während das Paket sozusagen noch durch das Netz geleitet wird, wird das schon klassifiziert, in eine Traffic-Klasse geschoben. Ja. Das Gerät weiß, ist das jetzt File-Sharing? Ist das irgendwas aus einem dem und dem Zielnetz? Also du kannst da kategorisieren nach allem, was dir so einfällt. Also das Gerät kann im Prinzip alles. Ist so eine Frage, wie du es programmierst. Also ob du jetzt irgendwie sagst, werf mir bitte mal File-Sharing in eine bestimmte Traffic-Klasse, werf mir mal Diensteanbieter, die ihre ihren Netzzoll bezahlt haben, in eine spezielle Klasse, wirf mir Voice-over-IP in eine Klasse und mach das mal so schlecht, dass man es nicht mehr nutzen kann. Das
ist wie so eine Weiche oder eine mehrstufige Weiche, die man einstellen kann.
Und mit der Klassifizierung kann man eben arbeiten. So, da kannst du zum einen dafür sorgen, dass Leute noch Voice-over-IP nutzen können, während sie gerade File-Sharing nutzen, was total duft ist. So, du kannst aber auch dafür sorgen, dass das File-Sharing nicht funktioniert, dass das Voice-over-IP nicht funktioniert, es sei denn, der Nutzer hat das entsprechende Paket dazu gebucht.
Das klassischer ist also, Fall im Mobilfunkbereich, ne?
Ja.
Also als Mobilfunkanbieter
Skype.
Ich habe kein Interesse daran, ja, ich möchte Minutenpakete an meine Kunden verkaufen. Ich habe kein Interesse daran, dass die sagen, ja, wunderbar, ich kaufe 5 Gig und ansonsten könnt ihr mich mal gerne haben. Ich habe nämlich hier Skype oder Voice over IP oder was auch immer. Also sehen Sie zu, dass Sie sich teure Hardware kaufen, um genau das zu verhindern. Ja. Voice over IP über 3G, wenn man da nicht noch ein VPN oder so drum schaltet und sich viel Mühe gibt, kriegt man das dann nicht durchgeschoben.
Hey. Oder zu sagen, mir ist euer 5-Gigabyte-Paket relativ wurscht, ich klicke mir ein 50-Megabyte-Paket, weil ich nutze eh nur Instant-Messaging.
Ja.
So, ich zahle hier keine 10 oder 20 oder 30 Cent pro SMS, sondern nutze halt mein 50-Megabyte-Paket für ein paar Euro und mache da mein Instant-Messaging drüber. So, ja.
Was meinst du, was sie sich geärgert haben, als dieses WhatsApp auf einmal ankam?
Klar. Ja.
Auf einmal schreiben die alle diese WhatsApp-Nachrichten.
Plattformübergreifend, also ne? Sonst hast du, wenn du hast ein iPhone, kannst du mit anderen iPhone-Usern hin und her messagen, aber nicht mit den Android-Usern.
Naja.
Da sieht man erstmal, wie schlecht das Angebot der Telcos ist, weil WhatsApp ist auch richtig doll schlecht. Also das ist wirklich richtig doll mies. Die übertragen da unverschlüsselt dein komplettes Telefonbuch in ihren Dienst rein. Ich meine, what the, also.
Ja, aber nee. du musst ja einfach klar machen, dass wir so ein Facebook-Effekt benutzen einfach.
Ja,
alle,
das ist klar, aber das demonstriert halt, wie was für ein Mindestniveau so ein Service haben muss, damit die Leute nutzen, nämlich keins.
Ja,
also das Angebot der Telcos ist einfach mal so schlecht, dass sie nicht anders umhin kommen, als andere zu diskriminieren, um ihre eigenen Produkte loszuwerden. Du brauchst da keine große Innovation, um mit ihnen zu konkurrieren.
Ja.
So, und statt die Innovation zu bringen und was zu entwickeln und das Ganze voranzubringen, sagen sie, nee, es ist für uns einfacher, da einzugreifen und das Geschäft der anderen Leute kaputt zu machen. Ja.
Oder noch einen Anrufer, den Stefan. Hallo Stefan aus Hameln.
Hi.
Du hast einen Einwurf.
Ja, ich habe einen Einwurf. Zum einen finde ich, machen die Leute einfach einen zu großen Hype um diese ganze Geschichte. Also jetzt diese Drosselgeschichte, die wird da wirklich aufgeblasen, weil das anscheinend echt wahnsinnig schick ist, dagegen die Telekom zu schießen, weil es halt der Marktmaximus da irgendwo ist.
Die Telekom waren die ersten, die da einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich glaube, es hätte auch Vodafone oder O2 oder sonst irgendjemanden getroffen, der gesagt hat, wir schaffen Flatrates ab und machen da Pakete draus.
Das stimmt nicht. Kabel Deutschland hat schon über einem Jahr Schwierigkeiten diesbezüglich und hat das publik gemacht, dass die auch drosseln und war damit auch in der Presse. Also das
Kabel Deutschland drosselt selektiv und nur an dem einen Tag.
Und Kabel Deutschland hat auch kein richtiges Leitungsmonopol in der gesamten Bundesrepublik auf alle Telefonanschlüsse. Also
das ist aber auch, sag ich mal so in Anführungsstrichen, Kabel Deutschland kommt, ist auch ein ehemaliger Staatsbetrieb, ist auch irgendwo von der Bundespost ausgegliedert. Und wie gesagt, also diese Droppelgeschichte, das ist definitiv nicht eine Erfindung der Telekom.
Nee, das auf keinen Fall.
Ich will auch nicht die Telekom sprechen. Und das Ding ist, die Leute regen sich jetzt alle so auf, aber wenn sie mal in ihre Verträge reingucken würden, die sie jetzt schon haben, dann würde Ihnen auffallen, dass Sie jetzt schon längst eine Drossel drin haben.
Zumindest, dass Sie unterschrieben haben, dass gedrosselt werden darf.
Richtig, macht die Telekom aber noch nicht.
Macht die Telekom nicht und die Telekom hat auch gesagt, dass sie das wahrscheinlich erst ab 2016 überhaupt technisch auf die Reihe kriegen könnte.
Mhm.
Und das Zweite ist eben, dass in den Bestandsverträgen jetzt schon, in den aktuellen VDSL-Verträgen da längst schon eine Drossel drin ist. Also völlig von daher recht, ja. ist das definitiv jetzt eine Sache von wegen, die da so wahnsinnig hochgehängt wird.
Sie ist jetzt halt vorhanden. Also da wird ja jetzt nicht irgendwie künstlich aufgebauscht, was vorher schon immer da war, sondern es ist jetzt, die Telekom hat halt gesagt.
Also du meinst die Pressemitteilung der Telekom?
Es gab eine Pressemitteilung der Telekom. Das ist was. Das wird den Leuten jetzt halt bewusst, dass das so ist. Das wird den Leuten jetzt bewusst. Vor allen Dingen, es gibt jetzt auch was, worüber die Presse überhaupt berichten kann. Vorher gab es keinen Berichtsgegenstand. Ja. Also vorher gab es keine Nachricht und jetzt ist es zu einer Nachricht geworden. Dann wird halt über eine Nachricht gesprochen. Also diese Kritik, die du anbringst, die kannst du bei jeder beliebigen Nachricht anbringen. Also jedes Thema, das in der Zeitung oder im Fernsehen diskutiert wird, wäre dann nach diesen Kriterien künstlich aufgebaut.
Für so eine Sache braucht es immer zwei Bedingungen. Das ist ein Grund so. Also die Umstellung von Flatrate auf Volumen. Aber man braucht auch immer noch einen Anlass, damit Leute wirklich einen Punkt in der Zeit haben, wo sie kollektiv zu der Erkenntnis kommen, nee, das ist nicht so, und die dann halt auch äußern. Und der Grund war natürlich schon länger da, aber jetzt ist eben mit der Pressemitteilung von der Telekom der Anlass da, mal darauf hinzuweisen, dass das nicht so richtig das ist, was wir eigentlich wollen.
Was es ja auch gab, das war auch vor ein paar Jahren, gab es mal diese Fair Use Policy von 1&1, war das, glaube ich, wo du auch eine Flatrate hattest. Wenn du die aber immer schön Volllast gefahren hast, hast du irgendwann von denen Post gekriegt. Und die haben gesagt, hör mal auf damit, sonst schmeißen wir dich raus, mein Freund.
Auch schon lange,
ja.
Echt? Und das kann die Telekom ja auch schon ziemlich lange. Ne?
Hat's aber also nicht wenn gemacht.
Zum Beispiel im Bereich SMTP oder sowas, wenn du da, zu viel Spams da über deinen Account laufen lässt, dann kriegst du auch Meldung von der Post. Also so ist es auch nicht.
Aber also meinst du es auch inhaltlich? Also findest du auch die Kritik auch inhaltlich überzogen oder stört dich, dass es sich jetzt so an der Telekom festmacht?
Mich stört einfach, dass das so ein Wahnsinns-Hype drum gemacht wird, dass das Ganze irgendwo, wenn man jetzt mal wirklich die ganzen Provider mal nehmen würde und würde mal gucken, vom Vergleich her, wie es aussieht, von der Qualität her, dann weiß ich nicht, ob da jetzt das alles, dieser Hype so gerechtfertigt
wird. Das Problem, wenn ich mal ganz kurz hier sagen darf, das Problem ist, dass ich keinen nennenswerten Betrag die Telekom mehr koste, unabhängig davon, ob ich meine Leitung ausnutze oder nicht.
Ja.
Das ist einfach, spielt für die keine Rolle. Die haben dadurch keine Kosten. Insbesondere, weil sie ein so großer Anbieter sind. Nein, sie haben keine Kosten.
Du sagst jetzt, sie haben keine Kosten. Das ist ihr Laden, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das interessanterweise auch noch immer in Bundeshand gehört. Also das ist ja nicht so, dass das ein Privatunternehmen ist, wo die Mehrheitsanteilshalter Privatpersonen sind, sondern
das ist eine Aktiengesellschaft heute.
Ja.
So, aber die Anteile hält halt nach wie vor der Staat.
Der Bund hat eine Sperrminorität, also 15% oder sowas.
Ja, bleiben wir dabei bei den Fakten. So, kostet das die Telekom mehr, wenn ich 500 statt 50 Gigabyte im Monat durch die Leitung blase? Frage ich jetzt mal Nibbler, der weiß das.
Nee, das kostet die Telekom nicht mehr. Aber sie haben natürlich schon nutzungsabhängig eine gewisse Grundlast. Das mittelt sich trotzdem am Ende raus. So, es spricht nichts dagegen zu sagen, wenn wir die Bandbreite nicht haben, dann kriegen die Leute, die File-Sharing machen, ein bisschen weniger File-Sharing. Da würde sich niemand aufregen. Das würde jeder von seinem Internetanschluss erwarten, dass zu Spitzenzeiten halt das ein oder andere Protokoll, auf das man verzichten kann, dank Netzwerkmanagement, ein bisschen langsamer ist, man aber immer noch telefonieren kann. Das wäre die korrekteste Anwendung von Netzwerkmanagement. Da würden alle Kunden sich total noch in den Bauch freuen, weil sie ganz genau wissen, hey, das ist zwar gerade eng, weil Stoßzeit, aber mein Internet ist nicht funktional kaputt. Ganz im Gegenteil, das funktioniert noch hervorragend und mein Anbieter kümmert sich darum, das eben mit dem besten Effort, das Netz zur Verfügung gestellt wird.
Das ist nämlich Best Effort.
Genau das heißt Best Effort. Und also da hätte niemand was dagegen, wenn die Telekom sagt, das mit dem Ausbau, das wird schwierig, 100 Gigabit Interfaces sind teuer.
Vielleicht sollten wir andersrum denken. Also nee, die wenn die Kritik ernst
nehmen. Ja, da dürfen wir uns jetzt nicht drüber aufregen, oder was?
Wenn man die Kritik ernst nimmt, müsste man doch die anderen Anbieter jetzt sich mal ansehen und die Vertragsbedingungen, was ja auch einige Leute jetzt gerade tun, gerade so bei der Aufregung, und ein bisschen Vergleiche herstellen. Und da heißt auch dort die Vertragsoptionen und so weiter durchsehen. Wäre denn das aus deiner Sicht fair? Also würde dich da sozusagen zufriedener machen mit dem Streit um diese Drosselung? Ist er noch da? Hallo?
Stefan?
Ja, er ist da.
Findest du das fair?
So 3-1 oder 4-1.
Hey, ich habe die ganze Zeit nichts gesagt. Ich war's nicht.
Nee, ist okay. Aber es ist auch nicht gegen, sondern ich denke mal nicht, dass ich eine Meinung ist.
Also du findest schon, dass es okay ist, generell mal darüber zu sprechen, wann wer diskriminieren soll. Okay.
Also das ist klar. Ich denke, diese Nummer mit diesem Kleingedruckten, ich denke, das ist so die Sache, dass das Kleingedruckte sollte endlich mal ein bisschen publik gemacht werden.
Ach,
und ich denke, das, wo einem die Augen dann wehtun, wenn man irgendwelche Prospekte liest, die da, wo man dann denken muss, dass ihnen die Tinte ausgegangen ist.
Dunkelgrau auf hellgrau auf weiß.
Ja, da muss man auch sparen wegen der Volumen, ne?
Oder auch ganz modern.
Ja, und solche Sachen, das kann es eher wenig sein. Und da sind sie alle da gut, ne? Wie sie da sind, da kannst du alle in einen Sack packen und draufkloppen. Da ist keiner von denen besser, ne?
Ich wollte dir nur noch einen kurzen Hinweis liefern. Du hast gerade eingangs erwähnt, dass auch heute schon eine Drosselklausel in den Verträgen besteht.
Ja.
Die bezieht sich aber auf eine 6M mit Drossel. Und das ist zu wenig, um dir den Spaß am Internet zu nehmen.
Mhm.
Und damit zu wenig, um dich zu motivieren, dann
nochmal ein Paket zu kaufen.
Oder sogar dann monatlich auf den höheren Tarif zu gehen. Das ist ja das Schönste dann für
dich. Da verweist die Telekom also sozusagen versehentlich, wo denn wirklich ihre Schmerzgrenze ist. Also dass sie 6M mit auf jeden Fall liefern können, und das ist, was sie einem da zugestehen in so einem Fall. Ja, also
was meint die Telekom damit, wenn sie sagt, alte Verträge sind davon nicht betroffen? Der Vertrag, den ich mit denen seit anderthalb Jahren habe,
der ändert
ist
sich
egal.
Nicht. Nein.
Also da habe ich weiter.
Da wollen sie, dass du den jetzt bloß nicht kündigst und zu einem anderen Anbieter gehst.
Ah, verstehe.
Ja, das ist das eine.
Bis die anderen Anbieter auch drosseln, dann drosseln sie meinen auch. Und
ja.
Ich meine, die sind sehr schwer behäbig da bei der Telekom. Die sind definitiv nicht flexibel, sind sie nicht. Ne? Das ist ja das Manko. Die könnten erheblich mehr wahrscheinlich. Und ich sag mal so, ich will auch mal jetzt eine Bresche schlagen für die Leute von der Telekom. Die machen, denke ich mir, einen relativ guten Job, wenn ich mir angucke, was die für ein Netz da aufrechterhalten in Deutschland.
Wer hat denn das gebaut? Ne? So, das hat die Telekom noch nicht gebaut.
Naja, der Punkt ist...
Nein, Moment. Das geht jetzt gar nicht um Telekom oder wer das gebaut hat, sondern ich sag mal so, die Frage ist, wenn ein anderer Anbieter das hätte, ob der das genauso gemanagt kriegen würde. Oder
muss auch mal eine Lanze mit der Telekom brechen. Sie haben IPv6 momentan, sind sie am Ausrollen, also du kriegst an vielen, vielen Stellen in ihrem Netz. Das ist zwar auch irgendwie ein Jahrzehnt überfällig, aber immerhin. Also
ja, das ist doch wie mit dem Wahlbürger und dem Kunden. Ja? Also ich meine, die Leute, die bei der Telekom arbeiten, coole Leute und die Techniker, die können noch nichts für ihre Unternehmensspitze, das wie unsere Regierung, die haben wir auch nicht gewählt.
Das ist eine Handvoll Leute, die da Scheiße baut.
Ja. Nein, also das ist natürlich eine politische Entscheidung des Unternehmens nach ihrem Geschäftsmodell.
Okay, genau.
Ja, klar.
Und was ich mir auch mal so angucke, ist, ich sag mal so, es gibt in vielen Gebieten zum Beispiel hier Schaltstellen, die erheblich mehr könnten.
Mhm. Also und jetzt vom Ausbau her?
Vom Ausbau, meinetwegen, da könnte VDSL locker laufen mit 30, 40 Mbit oder sowas, und die schalten es einfach nicht frei.
Mhm.
No? Mhm. Ich sag mal so, jetzt gerade bei uns zum Beispiel in Hameln hat fürchterlich sich damals schwer getan mit DSL, weil in Hameln fürchterlich viel Glasfaser in die Erde geklopft worden ist. So von wegen, Hype und so, wir knallen jetzt Glasfaser in die Erde, und dann hatten sie das Problem, dass wir kein DSL legen konnten, weil sie mit der letzten Meile ein Problem hatten.
Das Opal-Ghetto, in dem habe ich auch
Weil sie dann nämlich diese D-Slams da nicht verweist an die Straße gekriegt haben. Was haben sie dann gemacht? Haben sie auf jedem Verteilerkasten so einen Extrakasten oben drauf gebaut und haben in Wirklichkeit einen Schritt wieder zurückgemacht, anstatt den Leuten wirklich Fiber at Home auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier, hey Leute, wir sind immer innovativ und wir legen euch jetzt hier meinetwegen 100 Mbit im Glasfaserport legen wir euch da an die Tür rein, ne? Was dann nicht mehr so ganz das Thema gewesen wäre. Bloß ich habe echt so manchmal das Gefühl, dass die wirklich Angst haben, so viel Bandbreite dahin zu legen, weil sie da irgendwie dann sozusagen so ein großes Fass aufmachen, wo sie nachher zubuttern müssen. Also dass die wirklich konservativ da ihre Bandbreiten ausbauen, weil sie Angst haben, dass sie da berumpelt werden von den ganzen bösen Fallscherern und von den ganz bösen Saugern und Leechern und wie sie alle heißen und da irgendwie nachher für die internationalen Netze, wo sie auch reinspeisen müssen und
ja, aber die Netzübergänge und das Backbone ist nicht problematisch.
Punkt!
Da ist kein
Engpass. Wir hatten
Mais Nachrichten. Stefan, danke für deinen Anruf.
Ey, klar, kein Problem.
Ihr hört Chaos Radio 189. Es geht natürlich um die Telekom und ihre Drosselung und nach den Nachrichten geht's da weiter drum.
Sprechstunden.
Wir hören Chaos Radio 189. Wir sind immer noch bei der Telekom und ihrer Drosselung.
Wir sollten vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was also der etwas abgewürgte Stefan kurz vor den Nachrichten noch gesagt hat. Also ich glaube, die Forderung, die da so durchschien, war ja eine bessere Transparenz vor den Kunden. Also er hat sich ja so ein bisschen auch dann darüber beklagt, dass man die Vertragskonditionen nicht mal mehr lesen kann. Ja, und ich glaube, das ist schon wichtig.
So dieses überhaupt dieser ganze Umgang, den dieses Unternehmen dann auch mit seinen Kunden an den Tag legt. Mir ist völlig klar, dass die das machen, um irgendwie Kohle zu verdienen.
Klar.
Aber die verkaufen mich für dumm. Also, weißt du, die halten mich für einen Idioten in ihrer Pressemeldung. Das ist das, was mich so aufregt. Ja. Meinetwegen kommt vorbei, sagt, so Holgi, wenn du jetzt dein VDSL behalten willst, dann zahlst du jetzt mal 15 Euro mehr jeden Monat. Hast du jetzt davon, wir sind nämlich Monopolist. Dann sage ich im Zweifel, ach Arschloch, naja, hier hast du das Geld. So, aber wenn da einer kommt und sagt, so, ich halte dich für doof, ja, und darum sorge ich jetzt dafür, dass du mir 15 Euro gibst, und das regt mich so auf.
Ja, ist die Polemik jetzt wieder zurück in unserer schönen sachlichen Sendung.
Entschuldigung.
Kennen halt ihre Kunden.
Das regt mich so auf.
Naja, ich glaube, was hättest du denn gern? Möchtest du gerne so eine Art von Transparenz gegenüber dir als Kunden, die sagt, also Internet gibt bei uns für diesen Preis, aber nur gedrosselt so und so? Also wie genau hättest du denn gern, dass das auch jeder versteht?
Ja, dass sie mich nicht verarschen. Dass sie einfach nur sagen, so, wir haben uns überlegt, wir ändern jetzt unser Geschäftsmodell.
Das mit den Flatrates ist jetzt nicht mehr, wir machen jetzt nur noch Volumenpakete.
Okay. Genau,
weil wir das wollen. Oder weil wir können.
Wie wäre denn mit transparenten Modellrechnungen? Sie legen dir zum Beispiel vor, also in diesem und jenem Nutzungsverhalten im Schnitt werden sie so und so, also könnte man sich ja auch vorstellen aus Transparenzgründen.
Ja, klar.
Modellrechnungen. Ja, wahrscheinlich haben jetzt alle mal auf Drossel geklickt, oder?
Drossel.de?
Genau.
Drossel.de? Was ist denn das?
Drossel, also ohne das E, .de. Da hat
Drossel.
Sebastian Vollenhals eine schöne Seite gebaut, wo man für jeden einzelnen Tarif dann genau sehen kann, was ich da finde, wie lange man tatsächlich mit voller Geschwindigkeit surfen kann.
Ja.
Das ist in so einem Stundenbereich oder so, ich habe gerade kein Netz. Stunden bis vielleicht maximal ein Tagesbereich, wenn man so mit 50 Mbit daher surft. Und gleichzeitig hat er dann ausgerechnet, wie viel Internet man maximal nutzen kann, wenn man dann noch den Rest, die restlichen 30 Tage mit 384 Kilobit da Vollgas gibt.
Und er hat ja nicht auch ein Video gemacht, der hat auch das Video gemacht, wo man die Telekom-Seite sieht, wie sie lädt, wenn die Drossel an ist.
Wenn die Drossel an ist, und das ist irgendwie anderthalb Minuten oder so,
super.
Quälendes Video.
Das
ist wirklich quälend.
Es ist ganz schlimm, aber das ist also guter Mann und gute Seite.
Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Tippfehler drin und das lädt erstmal die Navigationshilfe.
Wir sind ja schon ein bisschen bei Aktionismus angekommen. Also jetzt sieht man schon, dass das Netz wieder kreativ wird, dass sie sich auch damit auseinandersetzen. Also wie zum Beispiel Drossel. Wir wollen mal ein bisschen darüber reden, was soll man jetzt eigentlich machen?
Ich habe hier das Wort noch stehen auf meinem Zettel, das heißt Gegenmaßnahmen.
Genau.
Was machen wir denn da eigentlich? Also, wir haben übrigens jetzt ganz viele Anrufer noch.
Kündigt so. Euer Spotify-Paket, genau. Zeigt der Telekom, dass er so Zusatzdienste scheiße findet.
Die Idee ist tatsächlich aus mehreren Blogs, die jetzt darüber geschrieben haben, die haben sie gesagt, also sie findet eigentlich schön den Service, aber sie unterstützen es nicht mehr und werden jetzt ihr Geld wieder direkt Spotify geben,
ja,
und nicht mehr bei der Telekom. Und das ist auch was, was die Telekom als eine Art Kundenprotest merken würde. Das könnte
direktes
man,
Feedback haben.
Genau, ja, ein direktes Feedback bekommen, während die Verträge ja in der Regel sehr langfristig laufen und Altverträge ja ohnehin nicht betroffen sind. Insofern ist eine Protestform, fand ich interessant, dass man auch einfach sagt, okay, den Anbieter werde ich eigentlich weiter haben, ich bin aber bereit, da sozusagen wieder hinzuwechseln und nicht den Telekom zu zahlen. Eine andere Sache, die wir gerne als Aktionsform hier mal kurz ankündigen wollten, wäre verbunden mit der Hauptversammlung der Telekom, die ja demnächst sein wird. Und wir wollten mal fragen, ob es Aktionäre unter unseren Hörern gibt, die bereit sind, ihr Recht.
Stimmrecht.
Auch das Recht überhaupt zur Hauptversammlung zu gehen, also abzutreten.
Ist relativ einfach. Man bekommt ja die Einladung. Die kam jetzt gerade raus. Die Hauptversammlung selber ist am 16. Mai in Köln.
Ja.
Und bis Anfang Mai muss man quasi Leute bevollmächtigt haben. Und dann dürfen die dahin.
Ja. Ich habe leider keine, obwohl ich ja neulich erfahren habe, dass die Dividenden steuerfrei sind, was ja schon mal ganz nett ist. Ne? Man sich
auch keine Höhnessteuer?
Nein? Ich lasse die Dividenden direkt auf mein Schweizer Konto überweisen.
Man muss auch dazu sagen, dass die Idee nicht von uns kommt, sondern das haben aktiv Leute angesprochen. Hier, wir haben da Stimmrecht auf der, weil wir Telekom-Aktien haben. Aber eine tolle Idee.
Ja, gute Idee. Sehr gut.
Ja, also, da würden wir vielleicht auch mal kurz, also wir hätten da auch mal eine Mailadresse, wo man sich hinwenden kann. Also,
du, Konstanze, habt ihr eigentlich auch eine Mailadresse, an die man sich wenden kann, wenn man euch zu Hause...
mail@ccc.de empfehlen, oder?
info@digitalegesellschaft.de.
Hat ausgeschrieben? Habt ihr auch Digi-Gäste oder habt ihr nur digitale Gesellschaft?
Mail@ccc.de.
Das kann man sich besser merken. Ja.
Wir klären das dann. Also wir machen da Round Robin. Also da gibt's auf
ich
jeden
möchte
Fall
darauf hinweisen,
Interesse.
Dass das eine Adresse ist, die mehrere Leute lesen soll. Also keine allzu privaten Personen da, aber eine Kontaktmöglichkeit wäre schön.
Ja, wundervoll. Der Gregor aus Darmstadt hat angerufen. Hallo Gregor.
Hi.
Du hast dich bei der Telekom beschwert.
Ja,
also, was haben Sie gesagt?
Viele komische Dinge. Also es hat ja damit angefangen, dass ich da so ein bisschen Vitamin B zur Telekom habe und dass man mir da irgendwie schon im Januar gesteckt hat, dass da was kommt.
Hast du dieses Gerücht im Internet gestreut?
Nein,
das habe ich so unter der Hand bekommen und da habe ich auch gesagt, hier, von mir wisst ihr das auch nicht. Also die Telekom möchte ich auch nochmal zu meinem Vorredner sagen, macht viel mit. Zum Beispiel das IPv6, was ihr angesprochen habt, das macht sie nur an IP-Anschlüssen. ISDN bis 2016, Grundversorgung in Deutschland, irgendwie gesetzlich festgeschrieben. So, machen wir keine IPv6, nee, so innovativ.
Hat einen technischen Grund, das wollen sie da einfach nicht mehr bauen, weil das ganz fürchterlich schlimm supportet ist, noch von den Herstellern. Das war schon bei DSL ein echter Kampf, das hinzukriegen. Und sie haben wahrscheinlich
ich hab ja
einfach
DSL,
die Engineering
Ressourcen. Sie machen auf Anschlüssen, wo ISDN noch dran ist, kein IPv6.
Habe ich anderes gesehen. Also ich kenne mindestens einen Telekom-Anschluss, das ist ADSL direkt am HVT mit IPv6 und ISDN aus der S12 oder aus der USD. Definitiv. Definitiv,
naja,
keine Sorgen. Also,
du hast gerade mehr Akronyme gesagt als irgendwie Konjunktionen und Füllwörter.
Ich kenne den ASB nicht, aber es ist in Nürnberg.
Super.
Gut, was ich noch empfehlen kann vielleicht für die Hörer ist diese Tim Pritloff-Serie Chaos Radio Express, hat man bestimmt schon gehört. Da ist Clemens Schrimper dabei und macht sich fürchterlich über die Telekom her.
Kennt er
in diversen Folgen.
Hast du vorhin einen Song gehört? Wir haben ja, der Song ist ja quasi, geht ja auf diese Sendung
kaputt.
Zurück. Hast du den gehört? Also
nein, leider nicht. Ich habe erst etwas später zuschalten können. Ich war unterwegs. Und auch Logbuch-Netzpolitik von Tim Pritloff hat sich jetzt auch schon über die Telekom hergemacht.
Also. Ja, hat der
und
da so einen Co-Moderator?
Ich bin da der Co-Moderator.
Wer spricht da?
Wo kommt diese Stimme her?
Kenne ich irgendwoher. Also was ich auch von der Telekom direkt gehört habe, als ich das nämlich gelesen habe auf heise.de, habe ich da gerade angerufen und gesagt, jetzt mache ich Dampf. Man hat mir gesagt, Telekom-Partner, Videoload oder Spotify, die Namen sind explizit gefallen, werden gar nicht erst in diese Drosselung reingenommen. Mhm. Der hat quasi schon offen gestanden nach Rücksprache mit seinem Vorgesetzten, nö, so, ja, Netzneutralität brauchen wir nicht.
Haben die dir zu verstehen gegeben, ob da schon andere vor dir angerufen hatten? Also
ich
warst du da der Erste?
Einer der Ersten.
Ah, okay. Da warst du gleich gelesen und zum Telefonhörer gegriffen? Okay.
Ja, ich habe es auch erst nicht von heise.de gekriegt, sondern von so einer Apple-seitigen News-Webseite und dann gleich angerufen, bevor es überhaupt auf den großen Seiten stand.
Mhm.
Und auch auf die Frage hin, was sie sich denn überhaupt denken, wenn ich irgendwie, ich muss ja mit meinem DSL 6000 RAM-Tarif, den sie mir da verkaufen, muss ich nicht, kann ich nicht mal meine gesamte Steam-Bibliothek runterladen, hat er gemeint, ja, Pech.
Gehen Sie ins Internet-Café, nehmen Sie eine CD mit.
Ja, genau, ich schreibe an Melvi, die sollen mir eine DVD brennen. Ja. Dürfte billiger sein als die Pakete von der Telekom.
Was wäre denn sozusagen deine, also du hast ja quasi was getan, nämlich da angerufen. Hättest du Ideen vom politischen Aktivismus, was man dagegen unternehmen könnte?
Es gab ein schönes Beispiel in den Niederlanden, wo eine holländische Mobilfunkagentur da gesagt hat, WhatsApp macht uns das Geschäftsmodell kaputt und haben da sechsmal den Port gesperrt. Und haben die Holländer aber ganz schnell beschlossen, Netzneutralität gesetzlich zu machen.
Also du wirst an den Gesetzgeber appellieren wollen. Naja, das sieht ja nicht so gut aus.
Also mit dem deutschen Gesetzgeber habe ich es jetzt nicht so sehr. denke, wenn man zu Anbietern geht, die das im Moment noch nicht machen, würde das ein Zeichen setzen. Wenn aber die Telekom damit anstandslos durchkommt oder es zumindest so weit verschleppt, dass dieser Shitstorm, der gerade am Kochen ist, abklingt,
aussitzen,
dann haben sie gewonnen.
Ja. Na gut, das sind jetzt zwar nicht so die Top-Tipps, aber die müssen wir mal hinnehmen.
Gregor, schönen Dank für deinen Anruf. Ich habe hier noch einen prominenten Anrufer in der Leitung hängen.
Jawohl.
Gut, dann einen schönen Abend euch noch.
Dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Kennt ihr das? Kennt ihr das? Namen Clemens.
Echt?
Hallo. Hi. Namen.
Sag mal, ist so Funktional kaputt?
Clemens, Clemens ist der Sänger von Funktional kaputt, das Lied, das wir
hier hören. Ja, der Sänger. ich habe noch eine schöne Idee, gerade zu dem Vorredner. Das habe ich nämlich auch schon gehört, dass die Telekom sagt, oh ja, unsere Partner. Mal einen Vorschlag für den CCC. Ruft doch mal bei der Telekom an und sagt, hallo, wir haben ja auch eine tolle Webseite. Wir haben auch die schönen Videos vom Kongress und so. Wir würden gerne Partner bei euch werden. Das ist so eine richtig schöne Hosen-Runter-Nummer, weil entweder die Telekom sagt, nee, mit euch nicht. Dann hat man natürlich ein geiles politisches Pfand in der Hand, dass man sagt, also nicht nur verletzen sie Netzneutralität, sondern auch noch die Leute, die selbst bei ihnen was bezahlen wollen, die suchen sie auch noch danach aus, was ihnen gefällt, ja, oder wie ihnen sozusagen die Attitüde des jeweiligen gefällt. Und wenn sie das nicht machen, dann müssen sie mindestens mal eine Zahl nennen. Dann weiß man zumindest mal, was die Telekom vom CCC haben wollen würde dafür, dass sie euch nicht trottelt.
Ja, ja, das ist eine gute Idee.
Das kann man einfach mal machen, dann mal so eine, oder könnte auch Tim machen, aber wie gesagt, wenn der CCC macht, ist noch ein bisschen cooler, finde ich.
Ich werde den Vorschlag gerne mal überdenken. Möglicherweise werde ich dann Beschluss der Mitgliederversammlung herbeiführen müssen.
Ach Quatsch, das
machen wir ja mal. Man kann ja mal anfragen.
Nee, also Fragen kostet ja nichts.
Wir machen hier so ein Internetradio.
Ja. Naja, wir haben, wir reden davon eine ganze Menge Gigabyte, klar, wenn man einfach an die Kongressfilme und so weiter denkt. Finde ich
ihr seid ja da richtig Content-Anbieter und dort kann man den ja mal auf den Tisch legen. Das ist eine schöne Hosen-Runter-Aktion, da müssen wir mal echt mal Farbe bekennen.
Ja, finde ich eine coole Sache.
Geil,
eben. Möchtest du noch weitere Songs eigentlich zur Verfügung stellen?
Ja, das musst du David fragen. Ich habe ja keinen Song gemacht. Ich bin echt vollkommen schockiert. Die Leute twittern mir, dass diese Nummer jetzt irgendwie Platz 56 in den iTunes-Chart ist. Und ich
ist sogar schon im Radio gelaufen.
Ist im Radio gelaufen. Ja, leider war ich doch noch nicht zu Hause.
Aber du hast es wahrscheinlich schon gehört, dass du im Radio warst.
Ja, Linus hat es mir vorhin
geantwortet.
Wie sagt man dort eigentlich? Man darf
einfach
Fettchen sagen, ne?
Das ist einfach kaputt. Jetzt sing mal mit, Clemens. Jetzt komm.
Kaputt. Das ist plötzlich deiner Faszination.
Kaputt.
Seiner echt wichtigen.
Und jetzt alle.
Auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt und ist nicht gedrossen.
Das geht jetzt auch nicht.
Großartig. Also dein Anruf hat erst die Sendung rund gemacht.
Kann ich noch kurz einen technischen Mindfart mal reinbringen? Linus war auch schon geadend, aber offensichtlich hat er ja Netzprobleme. Vielleicht ist er schon gedrottelt. Oder er ist ein armer E-Plus-Kunde oder so, man weiß es gar nicht. Ja, siehst du. Die Telekom nutzt ja derzeit in dem Endkunden-Backbone maximal 60%. Und kann man sich ganz einfach ausrechnen, weil alle jenseits des DSL-Anschlusses, also jenseits der letzten Meile, ist ja symmetrisch gebaut. Das heißt, du hast dann zwar deine 50-10 beim VDSL-Anschluss, 50 Megabit Download, 10 Megabit Upload.
wo du auch eigentlich alles, nicht 50 10 hast, sondern 125.
Ja,
oder, gesehen, aber ja, erzähl.
Nee, also ich hab's ja neulich mal gemacht. Ich hab's ja mal mit einem befreiten Dieslem mal eine Fritzbox dran, eine ganz normale Fritzbox drangehängt. Ich glaube, in einem Sender, der Fritz heißt, darf man auch mal eine Fritzbox erwähnen.
Ja, ja, du hast sie zweimal genannt, wir haben es gehört.
Tschüss. Es gibt auch die Horstbox.
Ich wollte nur sagen, ich habe einen handelsüblichen DSL-Router genommen und den mal an einen befreiten Dieslem angetan und der hat dann einfach mal 102 Megabit Download und 64 Megabit Upload gemacht. Mhm. Aber darum geht's mir gar nicht. Die Infrastruktur dahinter, die Telekom ja schon alles bezahlt hat, ist komplett symmetrisch. Die haben ja ihr Gigabit Ethernet und das ist nicht alles, das bauen sie nicht asymmetrisch.
Wir hatten das, heißt, das ganz am Anfang schon. Im Backbone ist ein Kapazitätsengpass auch einfach nicht da. Das bestätigen die sogar. Genau. Denn ich hatte das ganz am Anfang erwähnt, der Bundestag hat die deutschen Provider einfach mal gefragt. Und dabei kam das klar raus. Ja.
Aber da können Sie jetzt, ohne auch nur für ein halbes Patchkabel bezahlen zu müssen, sozusagen noch Volumen frei machen. Ja. Wenn jetzt die Telekom ohnehin sagt, na, wir sind ja total fair jetzt, ne, wir rechnen jetzt volumenbasiert ab. Dann können Sie auch endlich den Stock aus dem Arsch und aus der Leitung nehmen und sagen, ja, machen wir mal hier bei den Upload auf, weil es wird ja eh fair volumenmäßig abgerechnet, da. Dann, und die Kapazität ist da, ohne dass auch nur eine Schraube kaufen müssen.
Ich glaube, wünschen würden sich das viele. Für wie realistisch hältst du das? Also das ist ja nicht sehr realistisch.
Natürlich nicht, weil es ist jetzt auch so ein vorgeschobenes Ding, wo man sich mal wieder an den Haaren ziehen kann und sagen, hier, euer Argument ist eigentlich vollkommen aus der Luft gegriffen. Ja?
Oh, sag mal nochmal, dann können wir daraus einen Song machen. Nee, ist klar. So also, was den Upload betrifft, das würden sich sicherlich viele wünschen, klar.
Aber ja, sehr viele. Okay. Ja, die ganzen freischaffenden Leute, Fotografen und weiß ich nicht alle, auch Hobbyisten, die jetzt anfangen, plötzlich Online-Backup zu machen. Obwohl, das weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist aus datenschutztechnischer Sicht, aber zumindest könnten sie dann. Ja.
Und glaubst du denn, dass uns Rösler und Aigner retten werden?
Als ich gehört habe, dass die SPD sich also habe ich gesagt, ja klar, die SPD, ja.
Ich weiß nicht, wer uns zuerst retten wird, oder? Bin ich sicher.
Ja,
sie geben
der Herr. Der Herr wird uns retten. Der Herr. Nee, der wird uns erlösen, Entschuldigung.
Es gibt ja so eine Forderung, dass man so die Bundesnetzagentur da aufwerten will, dass die also besser reguliert und sich anders einsetzt. Hältst du davon was?
Ich halte davon sehr viel, weil momentan weiß ich nicht, wofür sich die ganzen Beamten da irgendwie den Hintern gerade platt sitzen. Die regulieren ja mehr oder weniger nur Telefonie und das auch nur im Festnetz.
Nee, auch im Mobilfunknetz.
Naja, da halt weniger, da? Weil wir da
den Interconnect-Preis und so weiter.
Genau. Den Interconnect, aber nicht zum Endkunden hin.
Richtig.
Da passen sie nicht auf, was da gemacht wird. Also, aber es wäre ohnehin mal gut, wenn zum Beispiel, das war ja vorhin schon angeschnitten worden, da habe ich euch dann schon zugehört, dass man mal aufhört, die Leute zu verarschen. Mit irgendwelchen Flatrates, die keine sind und so weiter und so fort. Ja, dass man da einfach hingeht.
Echt ein Anliegen, dass nur Flatrate-Dinge sind, dass du dir irgendwie dein 5-Gigabyte-Paket im Mobilfunknetz buchen kannst, ist alles schön und gut. Ja. Aber das Flatrate zu nennen, ist einfach eine Frechheit.
Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Sendung.
Ja, wir
Clemens, wollte noch einen bedanken. Satz sagen.
Ja. Nein.
Nein?
Das wird aber ein kurzer Song.
Nein.
Wir hätten noch einen kleinen Aufruf, der...
Bitte.
Ja, wir sind, der CCC ist auf der Suche nach jemandem. Ja. Es gab eine Entscheidung des Sächsischen Oberlandesgerichtes zu Biometrie in Reisepässen und wir würden den Kläger bitten, sich beim CCC zu melden.
Steht das nicht im... Steht im Urteil nicht, wie der Kläger heißt?
Es ist kein Urteil. Also dem steht der Rechtsweg jetzt offen. Das hat die OLG gesagt und wir würden gerne Kontakt zu dem...
Erklär nochmal, worum geht's? Was?
Also, jemand wehrt sich dagegen, dass die Fingerabdrücke in den Reisepass aufgenommen werden. Das ist ja auch auf anderen Rechtswegen geschehen und da gab es jetzt gerade eine Entscheidung des sächsischen OLG, also das, was das zugelassen hat, dass man überhaupt darüber verhandelt.
Ach so.
Ja, genau. Und wir hätten halt gerne zu diesem Kläger Kontakt und würden ihn bitten, falls er gerade zuhört, biometrie@ccc.de. Da würden wir uns freuen. Das ist jetzt mal wirklich das Letzte, was ich ansagen wollte.
Vielen Dank, Konstanze. Bitte. Vielen Dank, Nibbler. Vielen Dank, Linus. Das war Chaos Radio 189. Das nächste Chaos Radio, nämlich Chaos Radio 190, gibt es am letzten Donnerstag im Mai.
Der schöne Mai.
Der schöne Mai. Und jetzt gehen wir nach Hause.
Schönen Gruß an die Niederlande.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Hacking is not allowed in the Netherlands. Hack. 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 Hacking is not allowed in the Netherlands. That you don't have to commit crimes to have a nice time. Try to get the message to the people. To the people. Strange things on the internet.
Podcast von fritz.de